beziehungsweise auf dem Weg, genau. Herzlich willkommen, Mike. Wir haben heute eine öffentliche Anhörung. Und zwar ist der einzige Tagesordnungspunkt bei dieser Anhörung innovative Datenpolitik, Potenziale und Herausforderungen. Und damit befassen wir uns in Selbstbefassung. Es gibt eine Liste der Sachverständigen auf der Ausschussdrucksache 2023-241. Und es gibt einen gemeinsamen Fragenkatalog der Fraktionen mit der Ausschussdrucksache 2023-242. So, als allererstes möchte ich natürlich die Ausschussmitglieder alle ganz herzlich begrüßen und die Abgeordnete Anke Domscheit-Berg auch, die uns heute aufgrund eines begründeten Ausnahmefalls virtuell zugeschaltet ist. Hallo Anke, ich hoffe, alles wieder okay. Dann begrüße ich ganz herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, der Bundesländer sowie der nachgeordneten Behörden. Herzlich willkommen. Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nimmt Andreas Hartl, Leiter des Referats Telekommunikation, Medienwirtschaft, Post teil. Das Bundesministerium für Justiz ist vertreten durch Dr. Ingmar Stein, Leiter des Referats Datensouveränität, Open Data Koordinator, Koordination und Datenlabor. Herzlich willkommen. Und vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr ist Lars Dietze aus dem Referat Datenrecht zu Gast. Ja, diese Sitzung ist öffentlich und sie wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet übertragen. Daher begrüße ich natürlich ganz herzlich die teilnehmenden Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Raum auf der Tribüne oder auch die virtuell sich zugeschaltet haben. Und ich freue mich immer, oder wir als Ausschuss insgesamt freuen uns immer über das große Interesse an unserer Arbeit. Dann darf ich jetzt als erstes, ich begrüße jetzt die Sachverständigen. Und zwar haben wir geladen Aline Blankertz. Sie ist die Referentin Politik bei Wikimedia Deutschland e.V. Herzlich willkommen. Dr. Christoph Lange-Bewer, Abteilungsleiter Data Science und Künstliche Intelligenz beim Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik, FIT. Wir haben Elisa Lindinger, Co-Founder und Managing Director von SuperLab. Dann kommt David Schönwert, Bereichsleiter Data Economy beim Bitkom e.V. Max Schrems, Vorsitzender von, wie wird denn das jetzt ausgesprochen, NOIP oder NOIP, ne? Kann man sagen, oder?
NOYD.
NOYB ist richtig, aber das ist lang. Ich sage jetzt einfach NOIP. So ist es gemeint, super. Also ganz herzlich willkommen vom Europäischen Zentrum für digitale Rechte. Ich glaube, das erste Mal in dieser Legislatur hier in diesem Ausschuss, oder? Dann ganz herzlich Professor Dr. Rolf Schwartmann. Der ist, glaube ich, öfter mal hier im Bundestag. Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht der Technischen Hochschule Köln. Dann ist uns digital zugeschaltet Dr. Stefan Verhulst, Co-Founder von The Data Tank Brussels and the GovLab New York. Ich sehe Sie, genau. Hallo, herzlich willkommen. Im Saal ist noch Rebecca Weiß, ist ein bisschen wegen der alphabetischen Reihenfolge, aber Rebecca Weiß, Senior Manager Government Affairs bei Microsoft Deutschland GmbH, herzlich willkommen. Und digital ist uns auch zugeschaltet Professor Dr. Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Den sehe ich auch. Hallo. Zum Ablauf der Sitzung. Die Sachverständigen sind gebeten, zu Beginn ein 5-minütiges Eingangsstatement abzugeben. Und dann erhält jede Fraktion ein Zeitfenster von 5 Minuten für Fragen und Antworten. Also es ist anders als in anderen Ausschüssen. Einige, die schon mal hier waren, wissen das. Direkt antworten. Sie brauchen auch nicht darauf warten, dass ich Ihnen das Wort erteile, weil dann kann nämlich ein Dialog richtig zustande kommen. Und so ist das auch gedacht. Also jede Fraktion hat 5 Minuten für Fragen und Antworten. Die Gruppe Die Linke erhält die Hälfte der Redezeit. Die Sachverständigen antworten dann unmittelbar. Und es gibt einen akustischen Gong. 10 Sekunden vor Ablauf der Redezeit und dann bitte auch zum Ende kommen, damit wir uns zeitlich ein bisschen disziplinieren, weil wir haben noch eine Anschlusssitzung des Digitalausschusses und wir müssen uns immer ein bisschen ans Zeitfenster halten. Die Reihenfolge ergibt sich dann aus der Stärke der Fraktion, wie die Redezeit zugeteilt wird und dann in der zweiten Fragerunde hängt es ein bisschen davon ab, wie wir zeitlich sind, ob wir eine volle Runde machen oder ob ich möglicherweise die Fragerunde etwas kürzen muss. Die Sitzung wird verdolmetscht. Die ausliegenden Kopfhörer können mit dem jeweiligen Sprachkanal genutzt werden. Es gibt den gemeinsamen Fragenkatalog, das hatte ich schon eben erwähnt, der als Ausschussdrucksache 2023-242 verteilt und veröffentlicht wurde. Alle abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen wurden auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Es wird ein Protokoll, ein Wortprotokoll über die Sitzung angefertigt. Und wie gesagt, die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen gezeigt und ist anschließend über die Online-Mediathek des Bundestages abrufbar. Und ich muss leider jedes Mal darauf hinweisen, aber das gehört einfach dazu. Ich möchte die Besucherinnen und Besucher darauf hinweisen, dass auch wenn diese Sitzung öffentlich ist, das eigene Anfertigen von Ton- und Bildaufnahmen nicht zulässig ist und zu Widerhandlungen geahndet werden, bis hin zu Verlust des Hausrechts des Deutschen Bundestages oder Ausschluss aus den Sitzungen dieses Ausschusses oder es kann sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. So, zum technischen Verfahren einige Hinweise. Alle, die virtuell teilnehmen, bitte ich auch darum, nach den Redebeiträgen die Mikrofone wieder auszuschalten. Das gilt natürlich auch für diejenigen hier im Saal, damit es damit keine Störungen erfolgen. Und dann können wir, glaube ich, starten. Ja, das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, hat den Titel Innovative Datenpolitik, Potenziale und Herausforderungen. Daten werden ja gerne als das Öl des 21. Jahrhunderts bezeichnet, ist ja mal geprägt worden. Das heißt, wer Daten hat, kann Geschäftsmodelle darauf aufbauen. Die Wissenschaft braucht Daten für die Forschung, genauso wie die Unternehmen für Innovationen und für das Training und die Nutzung von Anwendungen der künstlichen Intelligenz gewinnen hochqualitativ hochwertige Daten noch mehr an Bedeutung. Und daher werden massenhaft Daten gesammelt. Und gleichzeitig muss der Schutz sensibler und personenbezogener Daten gewährleistet werden. Mit der im August 2023 von der Bundesregierung beschlossenen neuen Datenstrategie wollen wir dem Ziel, den Zugang zu mehr Daten zu ermöglichen, näher kommen. Nicht nur Unternehmen sollen dabei einfacher Zugriff auf öffentliche Daten bekommen. Durch wettbewerbsfeste Rahmenbedingungen sollen auch Daten aus den Unternehmen effektiv zugänglich gemacht werden, damit Innovation und Wertschöpfung für das Gemeinwohl erreicht werden können. Gerade in den Unternehmen wie auch in den Einrichtungen der öffentlichen Hand gibt es viele ungenutzte Daten. Diese Schätze gilt es zu heben. Damit soll auch die Qualität der Daten verbessert werden. Mit einigen europäischen Rechtsakten wie dem Data Act und dem Data Governance Act wurden die Rahmen für den Datenaustausch und die Nutzung in Europa geschaffen. Jetzt beschäftigt uns die Frage, welche Spielräume wir bei der Umsetzung der Vorgaben haben und wie wir diese für eine innovative Datenpolitik ausschöpfen können. Was braucht es in Deutschland für eine innovative Datenpolitik? Ja, und mit der heutigen Anhörung holt der Ausschuss für Digitales externen Sachverstand zum Thema Datenpolitik ein. Und ich freue mich nun auf die Beiträge. Wir beginnen jetzt mit den 5-minütigen Eingangsstatements. Und zuerst darf ich Frau Aline Blankertz um ihr Statement bitten. Sie haben das Wort.
Da drücke ich noch mal drauf, dann klappt es. Dankeschön. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung in diese Sitzung heute. Ich möchte vor allem auf die ersten drei Punkte aus meiner Stellungnahme eingehen, nämlich Gemeinwohl, Geschäftsgeheimnisse und Transparenz. Erstens zum Gemeinwohl. Der Titel der heutigen Sitzung trägt in sich, dass wir unbedingt über Innovation und Daten reden sollten. Verschiedene Fragen aus dem Katalog implizieren die unbedingte Wünschbarkeit von Innovation und Datenökonomie. Diese Annahme möchte ich gleich vorweg einordnen. Und zwar, Datenökonomie und Innovation sind zu stärken, insofern sie zum Gemeinwohl beitragen. Für mein Verständnis von Gemeinwohl im Digitalen verweise ich auf die Wikimedia-Publikation aus dem letzten Sommer und die darin genannten 8 Anforderungen. Es gibt aktuell geradezu einen Innovationshype, also einen übersteigerten Glauben an Innovation. An vielen Stellen bedarf es keiner weiteren Innovation, um gesellschaftliche Probleme zu adressieren. Das gilt im Digitalen wie anderswo. Vielmehr brauchen wir eine konsequentere Umsetzung bewährter Konzepte und Prozesse. Das heißt zum Beispiel, die öffentliche Verwaltung braucht eine solide Datenarchitektur und Infrastruktur statt künstlicher Intelligenz, um effizienter zu werden. Wenn wir Innovation schaffen, sollte sie sich daran orientieren, was gesellschaftlich nützlich ist bzw. dem Gemeinwohl dient. Das ist oft nicht das, was wirtschaftlich besonders profitabel ist. Das wiederum ist eine Herausforderung, denn gerade im Digitalen ist leider wenig Raum für eine solche Art von Innovation. Digitale Infrastrukturen liegen überwiegend in der Hand weniger mächtiger Digitalkonzerne. Diese verfolgen nicht das Gemeinwohl als Ziel, sondern schaden auch der Gesellschaft, zum Beispiel durch die Verbreitung von Desinformation, Aneignung von Wertschöpfung von Kreativen und JournalistInnen, schlechten Arbeitsbedingungen und Überwachung. Wir müssen die Gemeinwohlorientierung dieser Infrastrukturen stärken, indem wir gesellschaftlichen Interessen mehr Gewicht geben, zum Beispiel durch Zerschlagung, Regulierung und Stärkung gemeinwohlorientierter Strukturen. Dann komme ich zum zweiten Punkt, den Geschäftsgeheimnissen. Verschiedene Fragen aus dem Katalog zielen darauf ab, bessere Bedingungen für mehr Datenzugang zu ermöglichen, als Voraussetzung für Innovationen oder auch explizit für das Gemeinwohl. In meiner Erfahrung spielt der Geschäftsgeheimnisschutz eine große Rolle, um Datenzugang zu verhindern. Das gilt auf 2 Ebenen. Erstens, zu umfassend ausgelegte Geschäftsgeheimnisse verhindern Wettbewerb und Innovation und damit Effizienz. Beim Verweigern von Datenzugang ist oft von Anreizen die Rede, die notwendig seien, damit Daten überhaupt erhoben und nutzbar würden. Diese Argumentation lässt außen vor, dass damit die Verbreitung von Wissen verlangsamt oder sogar komplett unterbunden wird. Dementsprechend sollte der Geschäftsgeheimnisschutz abwägen zwischen Anreizen auf der einen und Wissensverbreitung auf der anderen Seite. Dieser Punkt war in Teilen Motivation für den Data Act, auch wenn er dort nur unvollständig umgesetzt wurde und eben nur für IoT-Geräte. Die zweite Ebene ist, dass wir neben diesen Effizienzüberlegungen auch Gemeinwohlaspekte in die Abwägung einbeziehen sollten. Ein hoffentlich anknüpfungsfähiges Gemeingut ist die Umwelt. Datenzugang kann dabei helfen, Produkte ökologisch verträglicher herzustellen, zu nutzen und wiederzuverwerten. Konkret passiert das zum Beispiel in der Ecodesign for Sustainable Product Regulation auf EU-Ebene. Sie führt digitale Produktpässe ein, um die Kreislaufwirtschaft zu stärken, also unter anderem mehr Reparatur, Wiederverwertung und ressourcenschonenderes Design zu fördern. Dort gilt es, möglichst viele Daten für diese Zwecke bereitzustellen, auch wenn manche Datenpunkte für Hersteller betriebswirtschaftlich wertvoll sind. Ich werde bzw. Wikimedia wird im Laufe des Jahres auch noch etwas Ausführlicheres dazu veröffentlichen. 2 Punkte sind dabei für die aktuelle Datenpolitik wichtig. Erstens, viel ist möglich in der Ausgestaltung und Auslegung von Datengesetzen ohne neue Gesetze. Also es sollte klargestellt werden, dass Geschäftsgeheimnisse abzuwägen sind. Das gilt im Forschungsdatengesetz, in den nachgelagerten Verordnungen zur ESPA und im Mobilitätsdatengesetz. Zweitens, wir brauchen ausdrücklich Pflichten, um mehr Datenzugang zu ermöglichen. Anreize reichen nicht. Und noch ganz kurz zu meinem dritten Punkt, der Transparenz. Die beiden Themen bisher waren eher abstrakter Natur. Ich komme aber auch mit einer ganz konkreten Forderung. Wir brauchen dringend ein Transparenzgesetz. Das ist breiter Konsens. Das Transparenzgesetz und das Recht auf Open Data sind von grundsätzlicher Bedeutung für die Demokratie, eine effektive Verwaltung und eine solide Dateninfrastruktur. Vielen Dank.
Das war punktgenau. Sehr gut. Vielen Dank. Und als nächstes Dr. Christoph Lange-Bever. Lange-Bever. Genau, hatte ich eben schon vorgestellt vom Fraunhofer Institut. Bitte schön.
Politik braucht eine innovative, moderne, aber auch sichere und vertrauenswürdige Infrastruktur. Die ist heute schon im Aufbau und darin sind die geschäftliche, wissenschaftliche oder gesellschaftliche Nutzung von Daten und der Datenschutz kein Widerspruch. Ich stelle dar, was heute schon technisch machbar ist, was davon schon praktisch umgesetzt ist, welche Herausforderungen offen sind und was politisch entschieden werden sollte. Ich setze den Fokus auf Datenräume, das heißt dezentrale Dateninfrastrukturen, in denen beliebig viele Organisationen sicher und vertrauenswürdig auf Augenhöhe Daten austauschen. Das läuft in 6 Schritten ab. Um an einem Datenraum teilzunehmen, durchläuft eine Organisation erstens ein Onboarding. Dabei bekommt sie eine digitale Identität. Sie muss gegebenenfalls bestehende Compliance-Zertifizierungen vorzeigen und die werden geprüft. Eine Organisation, die Daten oder datenbasierte Dienste nutzen möchte, kann zweitens in einem Katalog suchen, was die anderen teilnehmenden Organisationen anbieten und zu welchen Bedingungen. Je 2 Organisationen, die Daten austauschen möchten, können drittens vorab ihre Identitäten und Zertifizierungen gegenseitig prüfen und dadurch Vertrauen aufbauen. Sie können viertens einen digitalen Vertrag zur Nutzung der Daten miteinander aushandeln. Dabei agiert insbesondere die datengebende Organisation selbstbestimmt souverän. Vertragsbedingungen können Datenschutz oder Ethik betreffen, ebenso wirtschaftliche Aspekte, zum Beispiel Verwertungsrechte an geistigem Eigentum oder Nutzungsentgelte. Es werden aber auch offene Daten in Datenräumen gemischt mit nicht offenen Daten ausgetauscht. Zumindest einfache Verträge lassen sich vollautomatisch verhandeln. Das übernimmt eine standardisierte Schnittstelle namens Connector. Die Datenübertragung wird fünftens ebenfalls über den Connector koordiniert. Technisch kann sie dann aber nach jedem Protokoll abgewickelt werden, worauf sich die beiden Vertragsparteien einigen, je nach Anforderungen an Sicherheit, Geschwindigkeit, Echtzeit oder Kompatibilität. Ob die Vertragsparteien, insbesondere die datennehmende Organisation, den Vertrag einhalten, auch nach Empfang der Daten, kann sechstens zumindest nachvollziehbar protokolliert werden. Experimentell, aber noch nicht marktreif, ist es sogar möglich, die Einhaltung des Vertrags mit technischen Mitteln durchzusetzen. Wenn bei sehr sensiblen Daten das Vertrauen in dieses Zusammenspiel von Identitäten, Zertifizierungen und Nutzungsverträgen nicht ausreicht, gibt es noch stärkere Privacy-Enhancing Technologies. Die sind theoretisch wie praktisch gut verstanden, ebenso wie sichere Verarbeitungsumgebungen für anlassbezogene Zusammenführung von pseudonymisierten medizinischen Daten, in Datenräumen aber erst experimentell umgesetzt. In jedem Fall ist Kommunikation zwischen Technikerinnen und Datenschutzjuristen ein Flaschenhals für die praktische Umsetzung. Was hilft, sind Blaupausen für digitale Verträge, gibt es zum Beispiel im Datenraum Kultur. Die Spezifikationen für diese Datenraumtechnologie sind in mehreren von Bundesministerien und EU-Kommissionen geförderten Projekten, unter anderem zu Gaia-X, entstanden. Da wurden teilweise marktreife technische Grunddienste implementiert. Weitere Projekte haben das dann in Anwendungsszenarien erprobt. Das Data Spaces Support Center begleitet dasselbe auf EU-Ebene. Die praktische Umsetzung ist unterschiedlich weit fortgeschritten. Mit Catena-X und dem Mobility Data Space gibt es Vorzeigedatenräume in Deutschland mit eigenem Engagement von Unternehmen. Die sind gerade dabei, sich von Fördermitteln unabhängig zu machen. Das ist aber eine schwierige Phase, die die Politik planbar gestalten sollte. Im Energiesektor sieht man wiederum große Fortschritte auf EU-Ebene und anderen Mitgliedstaaten, aber die deutschen Netzbetreiber halten sich zurück. Für kleine Unternehmen ist die Hemmschwelle für den Einstieg in Datenräume noch recht hoch, technisch wie organisatorisch. Es gibt schon ein paar Dienstleister, denen KMU ihre Daten anvertrauen können, damit die den Zugang zum Datenraum herstellen. Aber es braucht noch mehr und eine Kompetenzvermittlung über das hinaus, was bisher der Gaia-X-Hub, Mittelstand Digital und so weiter teilweise leisten. Die Grundprinzipien, die jetzt schon praktisch funktionieren, werden gerade mit starker deutscher Beteiligung formell standardisiert. Das gewährleistet internationale Anschlussfähigkeit. Von den ebenso wichtigen FAIR-Prinzipien, also dass Daten findable, accessible, interoperable und reusable sein sollen, ist bisher nur das F voll berücksichtigt, der Rest nur auf Metadatenebene. Das reicht nicht für echte intelligente Dienste. KI in Datenräumen gibt es in Form von einzelnen Lösungen, aber ein großflächiges Zusammensetzen von mehreren Daten und Diensten zu komplexeren, höherwertigen Diensten, also ein voll ausgebautes Ökosystem, existiert nur auf dem Papier. Eine Organisation, die Vertrauen in einem Datenraum aufgebaut hat, kann das auch noch nicht in einen anderen Datenraum mitnehmen. Zu diesen Themen ist also weitere Forschung die Voraussetzung für Schlüsselinnovationen in Deutschland und Europa. Vielen Dank.
Ist ja alle wunderbar in der Zeit. Vielen Dank, Herr Lange-Weber. Und jetzt kommen wir zu Elisa Lindinger von SuperLab.
Vielen Dank. Im Fragenkatalog wurde die Frage nach der Datenpolitik im Kontext diverser Digitalgesetzgebungen auf EU-Ebene gestellt. Diese Gesetze und Initiativen haben natürlich in erster Linie das Ziel, Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle zu regulieren, aber sie beziehen sich oft auch auf den Grundrechtsschutz derer, die digitale Dienste nutzen. Konkret sind das zum Beispiel der im Fragenkatalog genannte Datenschutz, aber auch Antidiskriminierungsrecht und Verbraucherschutz. Und diese gesetzgeberische Entwicklung weg von einer rein wirtschaftlichen Regulierung hin zu Gesetzen mit einem expliziten Grundrechtsbezug, die begrüßen wir ausdrücklich. Im Fragenkatalog wurde auch nach dem Zusammenhang von Datenschutz und Innovation gefragt. Dahinter steht die Annahme, dass der Datenschutz in seiner jetzigen Form neuen Geschäftsmodellen, gerade datengetriebenen Geschäftsmodellen, im Weg steht. Und dabei schwingt mit, dass beides gegeneinander abgewogen werden müsse. Diese Abwägung hat schon die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 2017 zurückgewiesen. Und ich zitiere, Datenschutz ist ein Grundrecht wie die Meinungsfreiheit oder die Eigentumsgarantie. Alle gesetzlichen Regelungen sowie die Geschäftsmodelle und Anwendungen auch im Bereich der Wirtschaft haben dies zu berücksichtigen. Zitat Ende. Der Wert von Grundrechten lässt sich also nicht gegen wirtschaftliche Interessen abwägen. Aber gerade bei digitalen Geschäftsmodellen kann eine Verletzung beispielsweise von Datenschutzrecht weitreichende Schäden nach sich ziehen. Der Europäische Gerichtshof hat letztes Jahr das bestätigt, dass bei Datenschutzverstößen ein individueller Schaden durch beispielsweise Ärger, Belastung, psychische Belastung, Vertrauensverlust in digitale Dienste entsteht und dass damit auch ein Anspruch auf Schadenersatz einhergeht. Aber in einer digitalisierten Gesellschaft wie unsere droht bei massenhaften Verstößen gegen Grundrechte im Digitalen auch ein gesellschaftlicher Schaden, den wir aufgrund fehlender Systematik und auch fehlender Forschung in dem Bereich gerade kaum bemessen können. Wir wissen da gar nicht, worüber wir so konkret reden. Ich habe eine kleine Anekdote mitgebracht. Ein finnischer IT-Dienstleister, Vastamo, hat Infrastruktur für Psychotherapiepraxen bereitgestellt und hat versäumt, sowohl Datenschutz, vom Datenschutz vorgegebene Grundprinzipien einzuhalten, als auch datensicherheitstechnische Versäumnisse begangen. Mit dem Resultat, dass die Daten von rund 35.000 psychisch betreuten Menschen in den Besitz Dritter gelangen konnten. Und das sind nicht nur Daten wie Namen, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, sondern auch Notizen aus den Therapiesitzungen. Darunter waren auch Politikerinnen und andere Personen des öffentlichen Lebens. Und von den betroffenen Patientinnen, also von insgesamt rund 35.000, vermeldeten in der Folgezeit rund 20.000 Angstzustände, Vertrauensverlust, Traumata wegen der Erpressung, aber auch, weil ihre Krankengeschichte in die Öffentlichkeit gelangt ist. Der Fall von Vastamo zeigt die gesellschaftliche Bedeutung von Datenschutz und Datenschutzverstößen. Sie können einhergehen mit psychischer Belastung, mit erhöhten medizinischen Behandlungskosten, mit Arbeitsausfall, mit weiteren Folgekrankheiten und das teils über Jahre. Und das am Ende hat eine volkswirtschaftliche Auswirkung. Und wir werden davon, das fürchte ich, in Zukunft mehr sehen, wenn wir den Datenschutz nicht in seiner jetzigen Form durchsetzen, besser durchsetzen. Eine Erpressung dieser Größenordnung war überhaupt erst möglich, weil vorher sowohl datenschutzrechtliche Vorgaben eben verletzt wurden. Und deswegen wurde der Betreiber der Plattform, also nicht der Erpresser, sondern der Geschäftsführer nach DSGVO rechtskräftig verurteilt. Datenschutz ist eng verbunden mit anderen Rechtsgütern, das habe ich schon gesagt, wie dem Antidiskriminierungsrecht oder auch dem Verbraucherschutz. Die Wechselwirkungen von Datenschutz und Antidiskriminierungsrecht sind in der Wissenschaft und auch in der Praxis auch bisher wenig bekannt. Also hier auch eine Forschungslücke. Das meine nicht nur ich, das sagt auch die Stiftung Datenschutz. Bei beiden geht es um Schutz der einzelnen Personen, aber eben auch um gesamtgesellschaftliche Freiheit und um Chancengleichheit. Also Fragen, die am Ende uns alle betreffen und die unser Land prägen. In beiden Fällen hat der Datenschutz vorbeugende Wirkung. Wo er eingehalten wird, ist Diskriminierung erschwert und Verbraucherschutz wird gestärkt. Der deutsche Gesetzgeber sollte deshalb diese Entwicklung auf EU-Ebene, also diese diversen Gesetzesvorhaben und schon existierenden Richtlinien, rasch national umsetzen und dabei konsequent auf Grundrechtsstärkung im Digitalen setzen. In diesem Kontext ist eine innovative Datenpolitik also eine, die Datenschutz, Verbraucherschutz und Schutz vor Diskriminierung von vornherein mitdenkt und so Grundrechte stärkt. Und dieses Zusammenspiel, das muss auch bei der Ausgestaltung dieser diversen Digitalbehörden, die vorgesehen sind, mitgedacht werden, beispielsweise im Rahmen des Digitale-Dienste-Gesetzes oder der Umsetzung der KI-Richtlinie. Ihr Handlungsauftrag ist nicht nur Regulierung und Aufsicht der Wirtschaft, sondern auch Grundrechtsschutz und dafür brauchen Sie eine klare Handlungskompetenz. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und als nächstes hat das Wort David Schönwert vom Bitkom.
Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Gelegenheit, hier die Perspektive der Digitalwirtschaft einzubringen heute. Der Katalog ist ja recht umfangreich, das Thema auch. Deswegen fokussiere ich mich auf drei Punkte. Die gehe ich kurz eine nach dem anderen durch. Punkt 1 ist Datennutzung, Datenschutz. Das ist immer eine Abwägungsfrage. Das kam hier vorher auch schon auf. Das ist zentral. Punkt 2. Da geht es darum, wie steht es eigentlich gerade um die deutschen Dateninitiativen und wie steht es auch um die deutsche Datenstrategie. Punkt 3. Wo geht die Reise hin? Also Punkt 1, Datennutzung und Datenschutz. Es gibt, das wurde auch vorher schon angesprochen, verschiedene Rechtfertigungsgründe, weshalb derer die, das Teilen von Daten, die Nutzung von Daten auch unterbunden werden kann. Das ist die Privatsphäre bei Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das ist der Geschäftsgeheimnisschutz zum Beispiel bei Unternehmen. Das ist der Kernbereich des exekutiven Handels bei der öffentlichen Verwaltung. Also immer gibt es das Zugangsinteresse einerseits und dann vielleicht das Argument, Daten nicht herauszugeben. Demgegenüber stehen oft Einzel-Kollektivinteressen auf Informationszugang. Das war gerade so ein bisschen dieses Spannungsfeld, was man da hat. Und am Ende ist das typischerweise Aufgabe des Gesetzgebers, genau da zu gucken, wie wege ich diese verschiedenen Interessen miteinander ab. Es gibt dann natürlich keine Blaupause, die überall funktioniert. Weil so die Frage, die dahinter steht, ist so ein bisschen, welche Kosten habe ich auch, wenn ich Daten nicht rausgebe? Das muss natürlich genauso mit betrachtet und abgewogen werden. Das heißt zwei Dinge. Was ist jetzt da die Forderung? Das wurde auch schon so ein bisschen angesprochen. All diese Regeln, all diese auch Datengesetze bringen nichts, wenn sie nicht anständig durchgesetzt werden. Da sind wir uns ganz einig. Stichwort BDSG-Reform, Stichwort Data Act-Durchführung, Stichwort GDPR-Enforcement-Review, Angleichung von Datenverarbeitungsnormen, auch in Fachgesetzen auf Länderebene. Wahrscheinlich gibt es viel zu tun, was die Aufsicht und was auch die Harmonisierung von Datengesetzen angeht, gerade auch in der nächsten Legislaturperiode der Kommission, als auch dann perspektivisch auch in Deutschland. Wenn wir über die Aufsichtsstruktur sprechen, wie eben auch schon ein bisschen getan, da steht gerade die BNetzA ganz hoch im Kurs. Das ist vielleicht alles, was ich dazu sagen kann. Punkt 2, Dateninitiativen in Deutschland, Datenstrategie. Die erste Generation wurde auch angesprochen, ist vielleicht schon fast fertig. Stichwort Catena X, Stichwort Mobilitätsdatenraum. Jetzt sehen wir noch mehr Initiativen zum Bereich Lieferkette, Manufacturing X, Mission KI vom BMDV. Da gibt es noch andere Themen, auch um verschiedene Sektoren zu verknüpfen. Erstens, zweitens, um Daten und KI auch besser zusammenzudenken. Andere Mitgliedstaaten machen da in manchen Sektoren mehr. Da müssen wir vielleicht aufmerksam sein. Was für die Datenstrategie selber gilt, wahrscheinlich könnten wir auch dort noch datenbasierter arbeiten. Die Datenstrategie könnte mehr auch datenbasierte Ziele haben. Das ist politisch manchmal nicht ganz so einfach. Dazu können auch Fragestellungen gehören wie die Verstetigung von laufenden Initiativen. Am Ende auch das Monitoring und auch die Ambitionen der Strategie selber. Wie weit ist die Strategie? Das ist natürlich eine spannende Frage. Punkt 3, wo geht die Reise hin? Damit schließe ich dann auch. Das ist so ein bisschen auch ein Ausblick. Data Sharing muss nicht bedeuten, dass man unter Androhung von rechtlichen Schritten die Übermittlung von Daten erzwingt. Das ist so ein sehr kleines Verständnis von Data Sharing und Datenzugang. Spannend ist da, finden wir, auch wenn man das mal als Prämisse nimmt, diese Idee von In situ Data Access. In situ heißt, das ist also als Konzept, erkläre ich gleich kurz, das könnte auch beispielsweise bei Forschungsdatenzugängen eine Rolle spielen. Die Idee ist, nicht die Daten kommen zu mir, sondern ich komme zu den Daten. Also kann ich mit meinem Algorithmus Datensätze in einer vertrauten Umgebung zum Beispiel auswerten. Das ist dadurch, also es gibt es auch schon in Bereichen wie gesagt, Forschungsdatenzugänge, auch vor dem DSA war das schon ein Thema, das auf diese Art ein bisschen zu adressieren. Das ist in vielerlei Branchen da interessant, wo die Daten besonders sensibel sind, ja, wo auch personenbezogene Daten eine Rolle spielen und wo ich als Dateninhaber sicherstellen möchte, dass nur ganz konkrete Personen ganz bestimmte Operationen auf diesen Daten durchführen können. Also anstatt den Datensatz rauszugeben und dann auch die Kontrolle gewissermaßen zu verlieren, vielleicht kann ich ja, also vielleicht um ganz kurz noch ein Beispiel zu nennen, stellen Sie vor, Sie haben hier vertrauliche Akten, dann gibt es die in einem bestimmten Raum oder in einem bestimmten Schrank und da darf dann vor Ort Zugriff drauf genommen werden. Ein ähnliches, also dieses Bild kann man übertragen auch auf die Verarbeitung von Daten in gewisser Weise. Letzter Punkt, Privacy Enhancing Technologies, da gehört noch mehr dazu. Wir reden über synthetische Daten, wir reden über klar auch rechtssichere Anonymisierung. Da ist, glaube ich, viel Potenzial und noch recht wenig Bewegung, was diese Entwicklung angeht. Das ist wahrscheinlich ein weiterer Punkt, den man angucken kann. Und zu guter Letzt auch genaue Mechanismen, wenn wir jetzt Daten monetarisieren wollen, wenn wir das wollen, wie machen wir das eigentlich genau? Für alles Weitere gerne in die Stellungnahme gucken und damit vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und als nächstes Max Schrems.
Ja, danke für die Einladung. Kurz vorab, ich bin Österreicher, also ein bisschen von der Außenseite hier beim Blick. Wir sind ein Team mit 25 Leuten, haben ca. 800 Fälle bei Datenschutzbehörden europaweit. Also wir haben ein bisschen Europa-Überblick, wie Sachen funktionieren und nicht funktionieren. Und ganz konkret eben DSGVO. Und wir haben auch diesen Praxiszugang vielleicht in dem Sinne, dass wir auch bei der DSGVO schon bei der Verhandlung ganz ursprünglich dabei waren und jetzt sehen, was passiert, wenn ich wirklich als einzelner Bürger mal eine Beschwerde einbringe. Und das ist dann auch ganz interessant, ob die Politik am Ende wirkt oder ob sie sozusagen Papier produziert hat oder ob es wirklich dem Einzelbürger was hilft. Ich glaube, wir haben jetzt die Einigkeit ziemlich in den Stellungnahmen, dass diese Innovation und Regelung nicht unbedingt der größte Widerspruch ist. Wir haben, wo wir schon sehen können bei der DSGVO, gewisse europaweite Probleme. Und das ist ein Riesenqualitäts- und Kompetenzproblem. Diese Gesetze sind sehr komplex, technisch komplex, rechtlich komplex. Man findet teilweise das Personal gar nicht als Behörde, geschweige denn als Unternehmen, das wirklich dann umzusetzen. Das heißt, man muss das alles sehr einfach machen, sehr sozusagen runterdämpfen und die entsprechende Bildung der Leute dann dazu bringen. Das sehen wir sehr stark. Wir sehen sehr stark, dass wir jetzt weitere EU-Gesetze produzieren, aber zum Beispiel, es gibt in der DSGVO ja schon die Datenportabilität und das Auskunftsrecht. In der Realität kriegen wir das vielleicht in 5% der Fälle durchgesetzt. Also wir sehen in der Praxis, dass da zwar Text steht, aber wenn ein Bürger mal hingeht, er es dann faktisch nicht bekommt. Und das ist ein bisschen ein Problem, dass wir diesen Grundrechtsschutz am Papier haben in der gesamten Europäischen Union, aber in der Praxis ein bisschen weniger. Ein großer Teil davon ist das Versteckspiel mit Irland und Luxemburg, wo einfach gewisse europäische Mitgliedstaaten die Gesetze nicht durchsetzen, die wir haben. Und das ist nicht nur Datenschutz, das ist dann auch Steuern und Sozialrecht und so weiter. Und das ist ein Problem, weil wenn wir es im Rest der EU durchsetzen und machen, aber wir haben dann sozusagen die Schlupflöcher, dann bringt die beste Umsetzung im jeweiligen Mitgliedstaat nicht. Das gesagt, gibt es, glaube ich, noch zusätzlich, sagen wir mal, einige deutschlandspezifische Situationen, die man merkt, wenn man europaweit unterwegs ist. Und ich bin auch sehr viel in Deutschland. Und das sind interessant, weil es gibt einerseits diese Mehr vom strengen deutschen Datenschutz. Als sozusagen Verbraucherschutzorganisation bringen wir keine Beschwerden in Deutschland ein oder ganz wenige, weil die Behörden hier nicht bissig sind. Da wird nicht ordentlich durchgesetzt. Und das ist extrem faszinierend, weil die Innenansicht ist, wir haben da diesen ganz strengen Datenschutz. Wenn wir was einbringen, gehen wir nach Frankreich, nach Spanien, nach Norwegen, teilweise Österreich, Italien. Da passiert viel mehr, wenn man eine Beschwerde bringt, als wie wenn man es teilweise in Deutschland macht. Teilweise sehe ich diese Freude am Problem anstatt an der Lösung. Also wir sehen sehr oft, dass problematisiert wird in Deutschland weit über das hinaus wie im Rest von Europa, dass wir den Datenschutz extrem politisiert und polarisiert haben. Also es ist sehr wenig akademisch im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten, wie darüber diskutiert wird. Und ein Teil davon mag sein, dass es auch eine sehr große Beratungsindustrie gibt und eine sehr große Industrie auch teilweise im juristischen Bereich, noch und noch einen Kommentar zu schreiben, um irgendeine Mindermeinung zu publizieren, die dann natürlich Rechtsunsicherheit sieht, die wir im Rest von Europa nicht haben. Also das ist eine sehr faszinierende Situation, dass wir eigentlich einheitliche Gesetze haben, aber sehr viel mehr Rechtsunsicherheit in Deutschland produzieren als im Rest der Europäischen Union. Und ich glaube, da kann man wahrscheinlich lernen, wie wir das in anderen Bereichen oder in zukünftigen Bereichen besser machen. Ein Teil muss ich auch noch sagen, gerade zu dieser Frage, wie die Innovation durch Datenschutz zum Beispiel geschwächt wird. Wir haben in Europa extrem viele andere Probleme. Das ist von kleinen Märkten, Föderalismus, keine Finanzierung für Innovation etc. ein Riesenhaufen. Und dann wird der Datenschutz genommen als der Grund. Und das Problem ist, das ist halt ein bisschen wie wenn die Autoindustrie nicht funktioniert und wir sagen, die Straßenverkehrsordnung ist schuld. Damit werden wir das Problem nicht lösen. Wir müssen, glaube ich, eine ernsthafte Debatte haben, auch wirklich zu überlegen, wo sind die Probleme der Industrie und wo sind sie vielleicht auch nicht so sehr, um auch diese absolut bestehenden Probleme wirklich richtig zu lösen. Und ich glaube, das ist ein großer Teil, den wir angehen müssen. Letzter Punkt zu den Optionen, die wir sozusagen haben. Einerseits muss man sagen, die Optionen im nationalen Gesetz, des nationalen Gesetzgebers sind überschaubar. Sehr viel davon ist europäisches Recht. Da habe ich nicht wahnsinnig viel Spielraum. Es gibt aber jetzt zum Beispiel im Datenschutz ganz banale Sachen. Man kann diese Mindermeinungen auch mal getrost ein bisschen ignorieren oder schauen oder klar sein, dass es eine Mindermeinung ist und wirklich vielleicht nicht das größte Problem ist. Wir müssen die Verantwortlichkeiten schon langsam bündeln. Also gerade Deutschland ist faszinierend an einem Wildwuchs an Zuständigkeiten. Das ist teilweise nicht mehr managebar. Zumindest auch Fälle gehen bei uns verloren. Die gehen einfach irgendwo hin und her. Das ist auch, sagen wir mal, eine Sondersituation hier. Ich glaube, dass auch die Bestellung der Behörden in Deutschland ein Problem ist. Die ist sehr politisch. Es gibt keine öffentlichen Ausschreibungen teilweise zu den Bestellungen. Das ist auch ein Sonderfall in Europa. Und ganz banale Sachen sind Dinge wie zum Beispiel die Veröffentlichung der Entscheidung. Wenn ich weiß, was eine Datenschutzbehörde entscheidet, kann ich als Unternehmen mich nachher dran halten. In Deutschland ist einer der wenigen Länder, wo diese Entscheidungen überhaupt nicht veröffentlicht werden. Damit habe ich auch keine Rechtssicherheit am Ende. Und wie schon vorher gesagt, Durchsetzung ein europaweites Problem, wo wir auch durchaus in Deutschland wahrscheinlich was machen könnten. Danke.
Ja, vielen Dank. Und als nächstes hat das Wort Professor Dr. Rolf Schwartmann von der TH Köln.
Vielen Dank. Auch ich freue mich sehr über die Einladung zum Ausschuss und das Thema des Ausschusses und der Zuschnitt dieses Ausschusses vom Thema her spricht mir aus der Seele, weil er für meine Begriffe einen Paradigmenwechsel einleitet, der lange ansteht. Es geht bei der DSGVO um Datenwirtschaftsrecht. Das lesen wir in Artikel 1, die schützt personenbezogene Daten und den freien Verkehr personenbezogener Daten. Und Erwägungsgrund 4 verlangt eine Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Wirtschaftsrechten. Also all das, was gesagt wurde, was nicht ist, ist Recht. Man muss das qua ersten Artikels der Datenschutzgrundverordnung machen. Das ist Wirtschaftsrecht. Jetzt ist die DSGVO nicht mehr alleine. Es gibt andere Datenakte, die das noch weiter fokussieren. Der Data Act etwa, der dient der Weiterverbreitung von Daten zu wirtschaftlichen Zwecken. Der Data Governance Act hat ein anderes Ziel, aber dient auch der Datenteilung. Die KI-Verordnung geht auf Datenteilung. Insofern müssen wir jetzt den Paradigmenwechsel vom Datenschutzrecht zum Datenwirtschaftsrecht im Sinne eines Ausgleichsrechts vollziehen. Stellen Sie sich die Datenschutz- oder die Datenwelt als ein Orchester vor. Da gibt es nicht mehr eine Geige und schon gar keine erste, sondern es gibt eine Vielzahl von Instrumenten und die müssen im Gleichklang klingen. Und das ist die Idee der DSGVO und die neuen Datenakte. Ja, die vollziehen das per gesetzgeberischem Willen nach. So viel zu den rechtlichen Voraussetzungen. 8 Punkte. Datenrecht ist Datenschutz und Datenwirtschaftsrecht. Das ist sehr wichtig. Auf die Wechselwirkung kommt es an, auf die Konkordanz, nicht auf das eine und nur auf das eine, sondern auf die Ausgewogenheit, wie das in einem europäischen Grundrechtsraum sich auch gehört. Wie kriegt man das hin? Naja, es gibt Daten, deren Handelbarkeit, deren wirtschaftliche Relevanz möglich gemacht werden muss durch Ermöglichungswerkzeuge und die Anonymisierung und die gute Pseudonymisierung von Daten ist ein solches. Ganz starkes Plädoyer, diese Ermöglichungswerkzeuge weiter in den Fokus zu rücken. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für das Gelingen, für das Inswerksetzen des neuen Datenrechts, das wir sehen. Wir brauchen stabile Aufsichtsstrukturen. Auch das ist ein Problem. Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben auf ihren Homepages nicht stehen, dass sie dazu da sind, den Verkehr von Daten zu erleichtern. Das müssen sie aber. Steht in Artikel 51 DSGVO Absatz 1 drin. Es geht um den Schutz und es geht um die Erleichterung des freien Verkehrs. Da findet Artikel 1 und Artikel 51 zusammen. Das gelingt in der Praxis nicht so häufig. Wir brauchen also auch bei der Datenschutzaufsicht den Blick auf das Ganze, die Abwägung, die so nötig ist, um ein ausgewogenes System im Datenrecht zu erzeugen. Dafür brauchen wir Hilfen durch Mustervertragsklauseln. Bis zum 12.9.25 verlangt das der Data Act. Wir brauchen Anreize für digitale Ökosysteme, etwa Privacy Informations Management System ist was. Wir müssen Initiativen natürlich bündeln, das Dateninstitut Gaia-X und so weiter und so fort, um den freien Wettbewerb mit Daten zu stärken. Wir brauchen auch Mittel, um die Akzeptanz für die Datenteilung bei den Menschen in Europa zu erzeugen. Ich muss nach Möglichkeit als Bürgerinnen und Bürger etwas zurückkriegen, wenn ich Daten gebe, weil es einfach sinnvoll ist, dass ich sie nutzen kann für gemeinnützige Zwecke, Wetterdaten oder wie auch immer, um mich zu informieren. Da muss mehr Zugang geschaffen werden. Natürlich immer unter Voraussetzung des Datenschutzes, Anonymisierung, Pseudonymisierung und gute Zweckbestimmung. Naja, das ist extrem wichtig. Und am Ende des Tages müssen die Menschen in Europa verstehen, dass Daten einen Wert haben. Es hilft ja nichts, dass ich mir ein Trikot bei Check24 schieße und denke, ich kriege es umsonst, habe aber mit meinen Daten bezahlt. Dieses Vorgehen muss transparent gemacht werden. Die Menschen müssen es wissen. Und wenn sie es wissen, dann können sie sich entscheiden, in einem freien System unter Selbstabwägung und eigener Kompetenz, was sie möchten. Und man muss Machtkonzentration entgegenwirken und für ein ausgewogenes, transparentes System sorgen. Das sind ja meine Punkte. Bonbon.
Alle so vorbildlich mit der Zeit heute. Super. Ganz herzlichen Dank. Ja, und der nächste Teilnehmer ist uns zugeschaltet. Ich habe gehört, weder aus Brüssel noch aus New York, sondern aus Peking. Ist das richtig, Herr Verhulst? Sie haben das Wort.
That's correct, yes. Thanks so much, dear Chair, dear distinguished members of this committee. It's a real honor to join you from a distance.
Sorry that I couldn't mich Ihnen anzuschließen aus der Ferne zugegebenermaßen. Es tut mir leid, dass ich persönlich nicht vor Ort sein kann. Aber ich freue mich, heute mit Ihnen über Datenpolitik und Innovation zu sprechen. Anfangen möchte ich zunächst, ich schalte mal die englische Version ab in meinem Kanal, und ich möchte damit beginnen, dass ich darüber spreche, wie die aktuelle Situation der Datenpolitik aussieht, die sich in erster Linie damit beschäftigt, wie man Daten eben nicht missbrauchen soll. Aber gleichzeitig sollte Datenpolitik sich auch damit beschäftigen, wie man Daten eben nicht verwendet. Chancen verpasst. Und in Europa und woanders in der Welt sehen wir, dass es sehr viele vertane Chancen gibt, wo also Daten für das Gemeinwohl eingesetzt werden könnten, aber eben das leider nicht geschieht, weil wahrscheinlich wir als Gesellschaft immer noch nicht verstanden haben, wie es uns gelingen kann, Daten so zu nutzen, dass das systematisch und verantwortungsvoll erfolgen kann und dass die Daten, die wir verwenden, also Datennutzung, die aus einem Zweck gesammelt wird, auch für andere Zwecke einsetzbar sein kann. Im Sinne unserer Arbeit ist es dann natürlich ein Zweck, der dem Gemeinwohl dient, dem öffentlichen Interesse dient. Das ist aber eine enorme Herausforderung, gerade im Kontext der Datenpolitik. Und im Ergebnis dessen sehen wir oft, dass wir heute in den Datenökosystemen eine Machtasymmetrie sehen. Die Wirkmacht der Daten lässt sich nicht nutzen. Und diese Machtasymmetrien fordern eigentlich auch eine ausgewogene Nutzung von Daten. Ich freue mich, dass ich heute mich an dieser Sitzung beteiligen kann. Datenasymmetrien sehe ich in drei Dimensionen, mit denen wir umgehen müssen in Bezug auf neue datenpolitische Regelwerke. Die erste Asymmetrie ist die Handlungsfähigkeit oder die mangelnde Handlungsfähigkeit im Datenökosystem. Gemeint damit ist, dass Einzelpersonen oder auch Gemeinschaften keine sinnvolle Möglichkeit haben, mit den Daten umzugehen. Sie wissen nicht, wie ihre Daten nach ihren Präferenzen eingesetzt werden. Mit diesen Asymmetrien umzugehen, hat man in erster Linie die Zustimmungsvorbehalte. Also Einzelpersonen müssen zustimmen, wenn Daten erfasst werden und dann weitergetragen werden. Diese Zustimmung ist natürlich grundsätzlich wichtig und sollte auch weiterhin so ein Schlüsselbestandteil der Datenpolitik sein. Aber leider haben Zustimmungsfragen auch Mängel. Mängel warum? Erstens ist die Zustimmung der Menschen, die sie geben, oft nicht informiert. Man weiß gar nicht, wo man da zustimmt. Man klickt einfach. Meistens ist es eine binäre Entscheidung. Man entscheidet ja oder nein. Man kann nicht sinnvollerweise die Zustimmung zu der Datennutzung verhandeln. Man kann die eigenen Präferenzen gar nicht ausdrücken, entscheiden, was mit den Daten geschehen soll und was nicht. Und schlussendlich sind diese Entscheidungen immer individuell. Wir brauchen deswegen neue politische Rahmenwerke. Wir fordern immer ein Prinzip der digitalen Selbstbestimmung. Was das bedeutet, man kann selber entscheiden, was mit den eigenen Daten geschieht und wie die Daten dann auch für andere und auch praktisch für das Gemeinwohl zum Einsatz kommen können. Um das zu operationalisieren, braucht die digitale Selbstbestimmung zwei oder drei Bereiche eigentlich der Entscheidungen. Also neue, sinnvolle Prozesse, die entstehen müssen im Austausch mit Einzelpersonen, auch mit anderen Gemeinschaften, um zu verstehen, welche Präferenzen, welche Erwartungen sie haben in Bezug auf die Nutzung und die Wiederverwendung der Daten. Bei uns bei GovLab, ich bin ein Mitbegründer, wir haben mit sogenannten Data Assemblies gearbeitet. Das sind eigentlich Bürgerräte, wenn man so will, in Bezug auf die Datennutzung. Hier kann man sinnvoll mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und beispielsweise auch Einwohnern und Einwohnerinnen von Städten, um sie zu befragen, was sie wollen, was mit ihren Daten geschehen soll, beispielsweise in einem Wohngebiet. Das wäre eine Erfahrung. Und im deutschen Kontext wäre mal interessant zu sehen, wie man solche Datenversammlungen, solche Bürgerräte schaffen könnte in Übereinstimmung mit den Erwartungen und Präferenzen von Datennutzern und Datenbeiträgern. Und zweitens muss man diese Daten auch so zur Verfügung stellen, dass auch die Regeln umgesetzt werden können, durchgesetzt werden können. Wir nennen das soziale Lizenz oder gesellschaftliche Lizenz. Was wollen die Menschen mit ihren Daten erreichen? Was geben sie frei? Und das muss übersetzt werden in vertrauenswürdige Datenbeiträge. Räume, hat technische Konsequenzen. Und die zweite Asymmetrie neben der Handlungsfähigkeit ist die Datenasymmetrie. Was meine ich damit hier? Datenasymmetrie heißt, dass Daten nicht zur Verfügung gestellt werden. Offene Daten, Open Data oder die sogenannten Data Collaboration haben versucht, diese Asymmetrien zu lösen. Leider sehen wir aber, dass Open Data und Data Collaboration immer noch nicht systematisch geschehen. Oft sind das Einzelentscheidungen und die sind auch nicht besonders nachhaltig und rückwirkungsfähig. Und deswegen müssen wir mit diesen Datenasymmetrien irgendwie umgehen können und sie beseitigen. Zwei Sachen kommen mir da in den Sinn, die besonders wichtig sind. Punkt eins, wir brauchen eine Stärkung der Datennachfrage. Oft ist es ja so, wir sagen, Daten müssen zur Verfügung gestellt werden. Ja, aber wir wissen nicht, warum das der Fall sein muss und wie die Prioritäten dieser Datenlage aussehen.
Ich muss Sie leider unterbrechen. Die Zeit läuft ab. Sie können gerade noch den Satz zu Ende führen und dann müssen wir weitermachen.
Wir brauchen also eine Möglichkeit auszudrücken, welche Daten, welche Art von Daten wir brauchen. Und wir haben beispielsweise die Initiative 100 Questions entwickelt. Eine Empfehlung für Ihren Ausschuss wäre, wenn Sie solche Datenstrategien entwickeln, müssen Sie verstehen, welche 100 Questions, welche 100 Fragen Sie beantworten müssen in Deutschland, um besser zu verstehen, welche Fragen die Nutzer interessieren. Ich möchte es damit bewenden lassen. In meiner Stellungnahme gibt es sehr viel mehr Beispiele für diese Asymmetrien, aber ich glaube, hier brauchen wir neue Datenpolitik.
Herzlichen Dank. Sorry, aber wir haben hier ein Zeitmanagement, das wir einigermaßen einhalten müssen. So, dann als nächstes Rebecca Weiß von Microsoft Deutschland. Bitte schön.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Digitalausschusses, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und die Gelegenheit, hier heute einen Diskussionsbeitrag zu leisten. Dass ich hier und wir alle vor Ihnen sitzen, ist Ergebnis einer alltäglichen Mehrwert- und Risikoabwägung. Unser Risiko, hier unfallfrei herzukommen, war etwas höher, als hätten wir heute diese Anhörung im Homeoffice wahrgenommen. Denn die Teilnahme vom virtuellen Schreibtisch heraus hätte dieses Risiko nahezu auf null minimiert. Warum sind wir denn noch alle hier? Ich denke, wir alle sehen zahlreiche Vorteile darin, in der persönlichen Anwesenheit und im persönlichen Austausch hier vor Ort. Ich denke, wir haben alle darauf vertraut, dass sich Verkehrsteilnehmer auf dem Weg regelgerecht verhalten und auch wir können die Risiken auf dem Weg entsprechend abschätzen. Eine Teilnahme ganz ohne Verarbeitung unserer personenbezogenen Daten wäre übrigens weder im Homeoffice noch hier möglich gewesen. Und dennoch fiel die Entscheidung ganz klar für die Teilnahme hier vor Ort und überhaupt die Teilnahme an der Anhörung aus. Das Ausbalancieren von Chancen und Risiken und das Vertrauen auf die Einhaltung von Regeln von uns allen und aber auch in der Gesellschaft und in der Industrie begleiten uns durch viele unserer alltäglichen Entscheidungen und natürlich auch durch viele unternehmerische Prozesse. Im Bereich der Datenpolitik wird aber genau diese Abwägung viel zu selten ausführlich in Angriff genommen und das Narrativ sehr stark auf einzelne Rechtsgüter verknappt. Wir neigen deswegen oft dazu, Risiken zu vermeiden, anstatt sie zu managen und verkennen dabei die Potenziale, die die Nutzung von Daten für uns alle mit sich bringen. Datenschutz ist dabei ein wichtiger Bestandteil jeglicher datengetriebener Innovation. Eine innovative Datenpolitik als Ganzes muss jedoch deutlich mehr Dimensionen und auch technologische Entwicklungen berücksichtigen. Insofern ist Ihnen mit der heutigen Anhörung bereits ein ganz entscheidender Schritt gelungen, indem Sie diese vielfältigen Dimensionen ausdrücklich in dem umfangreichen Fragenkatalog einbezogen haben. Wir reden heute anders als in vielen anderen Gesprächsrunden in der Vergangenheit nicht allein über den Datenschutz, sondern wir beziehen Überlegungen insbesondere zur Infrastruktur, aber auch zu neuen Datenregulierungen wie dem Data Act, dem Data Governance Act und dem AI Act mit ein. Die Öffnung der Diskussion und des Narrativs ist ein wesentlicher und tatsächlich nicht zu unterschätzender Baustein für Innovation in der Datenpolitik. Denn worüber wir sprechen und welche Überlegungen wir einbeziehen, formt unsere Entscheidungen. Um Innovationsfreundlichkeit entsteht auch durch die Art und Weise, wie wir alle über Datenpolitik kommunizieren. Wir stehen zudem am Beginn einer neuen Ära der künstlichen Intelligenz, wurde mehrfach schon angesprochen. Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, Politik, Unternehmen und unsere Gesellschaft ganz nachhaltig zu verändern. Und um dieses Potenzial sinnvoll auszuschöpfen, müssen wir einen Rahmen schaffen, der diese Innovation fördert und gleichzeitig einen verantwortungsvollen Umgang mit Technologie und Daten entlang der Regulierung gewährleistet. Gesamtgesellschaftliche Mehrwerte, die sich beispielsweise aus digitalen Lösungen und der Anwendung von KI im Gesundheitswesen oder auch durch ein Mehr an Sicherheit im Straßenverkehr ergeben, müssen im Interesse aller bei der Abwägung von Interessen und bei der Förderung der notwendigen digitalen Infrastruktur zukünftig eine viel stärkere Rolle spielen. Gleiches gilt übrigens zur Verfolgung von Zielen im Bereich der Nachhaltigkeit, die stark auf datenbasierte Analysen aufbauen können. Eine innovative Datenpolitik muss daher vor allem folgende Maßnahmen fokussieren. Wir brauchen moderne und sichere Infrastrukturen, die datengetriebene Geschäftsmodelle und KI ermöglicht und skalieren kann. Politik und Unternehmen können hier Hand in Hand gehen, indem wir ein gutes Investitionsklima schaffen und vorhersehbare Genehmigungsprozesse für Bauvorhaben implementieren. Für die Implementierung der zahlreichen rechtlichen Vorschriften braucht es aber vor allem auch eine Aufsichtsstruktur, die alle regulatorischen Stränge zusammenführt und Organisationen bei der Umsetzung unterstützen kann. Die BNetzA scheint die geeignetste Stelle zu sein, diesen sicherlich anspruchsvollen Spagat zu vollbringen. Sie muss dafür aber nicht nur selbst ausreichende Ausstattung enthalten, sondern alle beteiligten Behörden müssen Ende zu Ende digitalisierte Prozesse umsetzen können und die für die Koordinierung notwendigen Daten austauschen. Hier können Sie seitens der Politik die entscheidenden Regelungen auch gesetzgeberisch verankern. Zudem ist die Entwicklung von Codes of Conduct und die Beteiligung an internationalen Standards essentiell, um die Umsetzung insbesondere der neuen digitalen Rechtsakte in der Praxis zu erleichtern. Den Auf- und Ausbau von Datenkompetenz und digitalen Fähigkeiten müssen wir indes alle gemeinsam voranbringen. Wir alle müssen Angebote für Aus-, Fort- und Weiterbildung schaffen und nutzen, um die notwendigen Fähigkeiten für eine moderne Datenpolitik zu erlangen. Dies ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten, die Sie durch gezielte politische Maßnahmen flankieren können, indem Sie den IT-Fachkräftemangel sowohl durch ein innovationsförderndes Narrativ für die Nutzung von KI als auch durch eine erleichterte Fachkräftezuwanderung adressieren. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und last but not least, Professor Ulrich Kälber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute im Rahmen der Anhörung zum Thema Stellung zu nehmen. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich anders als von Frau Weiß empfohlen nicht persönlich anwesend bin. Aber in etwa 2 Stunden nimmt einer meiner Söhne sein Abiturzeugnis hier in Bonn entgegen. Das ist natürlich der Ort, wo ich gerne als Vater sein möchte. Der Vergleich mit dem Straßenverkehr ist aber übrigens gar nicht schlecht, weil er zeigt, dass wir Datenverarbeitung überhaupt nicht überregulieren im Vergleich zu einem anderen Bereich. Am Straßenverkehr dürfen Sie mit einem System nur teilnehmen, wenn es eine Vorab-Typzulassung bekommen hat. Sowas gibt es in der Datenverarbeitung nicht. Sie müssen alle 2 Jahre nachweisen, dass das System immer noch diese Qualität erreicht. Sie benötigen einen Führerschein, also eine Zulassung überhaupt am Straßenverkehr teilzunehmen. Und wenn Sie da häufiger gegen verstoßen, wird Ihnen diese Zulassung entzogen und Sie können nicht mehr teilnehmen. Alles das kennen wir aus gutem Grund. Reicht der Datenverarbeitung nicht. Die Potenziale und Chancen der Nutzung auch personenbezogener Daten liegen ja auf der Hand. Forschungsvorhaben im Gesundheitsbereich, gemeinwohlorientierte Projekte wie Smart Cities auf kommunaler Ebene, verbesserte Steuerung der Leistungen im Bereich der Daseinsvorsorge, datengetriebene Geschäftsmodelle. Alle diese Projekte erfordern eine Auswertung von großen Datenmengen, vor allem von hochqualitativen Datenmengen. Und damit das gehoben werden kann, brauchen wir eine moderne Infrastruktur, moderne Technologien und verbindliche Standards. Und das ist dann, glaube ich, die Möglichkeit, einen Beitrag auch für eine Datenökonomie zu leisten. Die Datenschutzgrundverordnung stellt klar, dass beim Entwurf einer neuen Anwendung die Anforderungen des Datenschutzes als Grundrecht mitgedacht werden müssen. Welche Daten benötige ich für das Vorhaben? Wie kann ich das Vorhaben so strukturieren, dass konkrete Risiken nicht entstehen oder mit Schutztechnologien die Risiken reduziert werden. Das ist das, was wir mit Datenschutz bei Design meinen. Und es ist eine zwingende rechtliche Anforderung. Deswegen ist es konkreter Grundrechts- und Bürgerschutz, die Weiterverwendung der Daten von Daten in Datenräumen notwendig natürlich. Genau hier müssen geeignete, risikoadäquate Technologien als technisch-organisatorische Maßnahme eingesetzt werden. Das sind klassische Verfahren, wie bereits erwähnt, Anonymisierung, Pseudonymisierung, Verschlüsselung. Man fragt sich immer wieder, warum noch nicht mal Backups verschlüsselt sind. Aber ich spreche auch über andere innovative Verfahren. Zero Knowledge Proofs, homomorphe Verschlüsselungen, Differential Privacy, Secure Multi-Party Computation, Secure Computing in the Cloud. Diese innovativen Datenverwendungen, die gefordert werden, wer das möchte, darf keine Angst vor innovativen Schutztechnologien für diese Daten haben. Und deswegen müsste eine innovative Datenpolitik solche Technologien fördern, ihre Entwicklung vorantreiben, ihren Einsatz forcieren, auch bei kleinen und mittleren Unternehmen. Anders als manche der Fragen, wenn ich so viel Kritik äußern darf aus dem Fragenkatalog, steht aus meiner Sicht der Datenschutz der innovativen Datenpolitik eben gerade nicht im Wege. Es ist unter dem bestehenden Rechtsrahmen möglich, wenn diese technischen Maßnahmen genutzt werden, wenn neue Technologien gefördert genutzt werden. Da sehe ich Datenschutz als Innovationsförderer, der Vertrauen schafft. Und Vertrauen ist die Mangelware in der Digitalisierung. Die Datenschutzprinzipien müssen mitgedacht werden. Und das gilt natürlich für alles das, was jetzt auch bereits ein Rechtsrahmen da ist und kommt. Also die neuen nationalen Gesetze wie Gesundheitsdatennutzungsgesetz, Forschungsdatengesetz, die Umsetzung von Data Act und Data Governance Act, die bereits wesentliche Ziele der Datenökonomie adressieren. Langwierige Umsetzungsverfahren auf nationaler Ebene verzögern dagegen die beabsichtigte innovative Datennutzung unter diesen Rechtsakten. Und die Spielräume der DSGVO im Bereich des technologischen Datenschutzes, die müssen genutzt werden. Viele Daten können bereits heute datenschutzkonform genutzt werden, wenn wir die entsprechenden Technologien, Anonymisierung oder diese Privacy-Enhancing Technologies einsetzen würden in einer modernen Infrastruktur. Ich plädiere daher noch einmal dafür, im Rahmen einer innovativen Datenpolitik einen Fokus auf Infrastruktur, Standards und Technologien zu legen, um diese Potenziale zu heben. Was Datennutzung angeht, hat Deutschland kein Regulierungsdefizit und keinen Regulierungsüberschuss, aber es besteht dringender Handlungsbedarf bei der Durchführung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank. Und weil es hier eben kurz gegrummelt hat, natürlich besteht der Straßenverkehr nicht nur aus motorisierten Fahrzeugen, sondern auch aus anderen Verkehrsteilnehmern. Aber,
als Sohn des langjährigen ADFC-Vorsitzenden weiß ich das natürlich, aber ich wollte das Bild auch schön machen.
Ja, wir haben das verstanden, aber ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Ich danke jedenfalls ganz herzlich für Ihre Beiträge und jetzt starten wir direkt in die Frage- und Antwortrunde und als erstes hat für die SPD-Fraktion Anna Kasowski das Wort.
Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen herzlichen Dank auch an Sie für Ihre Eingangsstatements und die Expertise, die Sie auch mit hier in unseren Ausschuss bringen. Wir sprechen heute über Daten, über Innovationen und natürlich auch über den Schutz von Daten. Dafür braucht man die entsprechenden Räume und die Umgebung, dass man Daten auch sicher nutzen kann. Deswegen würde ich meine erste Frage an Dr. Lange-Bever wenden, nämlich was brauchen Datenräume auf technischer und auf politischer Ebene, damit sie erfolgreich und sicher sind?
Ja, abgesehen davon, dass man die richtige Technologie nutzt und dann natürlich einen Überblick haben muss, was gibt es für Technologie oder für organisatorische Handlungsanweisungen und wie setze ich die um. Das leistet zum Beispiel alles das Data Spaces Support Center für diese Datenräume. Abgesehen davon, allgemeiner gesprochen, denke ich, braucht es Planbarkeit. Technisch durch Normung, also dass man sich auf gemeinsame Standards einigt, die dann auch in verschiedenen Ländern eben umgesetzt werden. Und politisch entsteht Planbarkeit durch transparente Agenden und durch staatliche Förderung eben etwas, also Initiativen angeschoben werden, wie es zum Beispiel bei Gaia X war, dadurch, dass diese Förderung planbar gestaltet wird, also auch der Ausstieg oder die Fokussierung, dass das so kommuniziert wird, dass sich die anfangs Geförderten darauf einstellen können und den Umstieg in das irgendwann ganz oder teilweise Selbsttragen der Infrastruktur schaffen.
Vielen herzlichen Dank. Sie haben gerade schon Gaia X angesprochen gehabt. Können Sie ein paar Projekte nennen, die bisher gut oder weniger gut gelaufen sind, vielleicht die Gründe dafür? Weil Gaia X war ja auch eines dieser großen Digitalisierungsprojekte, was sich im Verlauf der Zeit auch geändert hat. Hätten Sie da ein paar Beispiele, wo Sie sagen, das war vielleicht besonders gut und da hätte man Dinge besser machen können?
Ja, wir haben natürlich Stand heute nach wie vor eine Momentaufnahme, weil die ersten vom BMWK geforderten Gaia-X-Projekte, die sind abgeschlossen, aber das ist ja eben auf einem Stand, wie eben Förderprojekte abgeschlossen sind. Also die eigentliche Umsetzung in die Verwertung, die beginnt ja jetzt gerade erst. Aber also diese Projekte, die ich schon kurz erwähnt hatte, die auch in der weiteren Diskussion genannt wurden, Catena X und der Mobility Data Space, da sieht man zumindest, die Technologie funktioniert und es sind viele Unternehmen daran beteiligt und bringen eigene Initiative rein, stecken eigene Arbeitskräfte, eigenes Geld rein. Der schwierige Umbruch ist jetzt müssen sich diese Initiativen müssen sich jetzt selbst tragen, auch selbst finanzieren durch Beitragszahlungen an die Betreibergesellschaften. Da überlegen sich natürlich jetzt einige Mitglieder, will ich da weiterhin drin bleiben. Bei der allgemeinen Infrastruktur von Gaia X, ich meine, Gaia X wurde ja lange vorgeworfen, also es gibt nur politische Willensbekundungen oder PowerPoint-Folien. Das ist inzwischen gelöst. Also es gibt viel funktionierende Technologie, aber es hat lange gedauert. Und das hat also nach meiner Ansicht auch mit einer etwas also kleinteiligen Förderung oder Projektkonsortienstruktur zu tun, also dass es also teilweise die Abstimmung nicht schnell war oder hier eben auf die Vergabe von Aufträgen gewartet wurde, während die anwendungsbezogenen Projekte schon ihre Anforderungen fertig formuliert hatten und loslegen wollten, aber noch keine technologischen Komponenten hatten.
Vielen herzlichen Dank. Herr Schrems meinte vorhin schon, dass die Debatte in Deutschland manchmal ein bisschen anders geführt wird über den Datenschutz. Und zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung wird Datenschutz ganz häufig vorgeschoben, wenn man auf Dinge keine Lust hat. Und eigentlich geht es gar nicht um den Datenschutz. Deswegen würde ich gerne noch mal ganz kurz Uli Kelber fragen. Er hat es eingangs schon so ein bisschen gesagt. Datenschutz als Hemmnis für die Datennutzung. Ich halte das für Humbug. Du hast noch 18 Sekunden, um das auszuführen. Stummschaltung.
Wenn wir nach konkreten Beispielen fragen, wo es wirklich gescheitert ist an einer Regelung, gibt es in der Regel keinen konkreten Beispiel in unserer eigenen Beratung. Und 95% der Arbeit ist ja die Beratung, die niemand sieht. Kommen wir in der Regel auf Lösungen, die umgesetzt werden können.
Ja, trotz nicht Entstummung hat das ja doch noch geklappt mit der Antwort. Vielen Dank. Dann kommen wir weiter zur Unionsfraktion. Und als erstes hat Franziska Hoppermann das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an alle Sachverständigen für Ihre Arbeit und für Ihre Ausführungen. Ich habe eine Frage an Professor Schwartmann, weil ich diesen Punkt, den Fokus von Datenschutzrecht zu Datenwirtschaftsrecht total spannend finde. Und ich wüsste gerne von Ihnen einmal, wie Sie so, wo Sie auf dieser Range Deutschland so verorten würden und wie Sie die Datenstrategie der Bundesregierung in diesem Zusammenhang beurteilen.
Datenstrategie der Bundesregierung, gut, dass es sie gibt, gut, dass sie die Ansätze hat, die sie hat. Ich würde sie nur weiterentwickeln Richtung Datenwirtschaft, Richtung praktischer Konkordanz. Man muss weniger, wie die Datenstrategie das auch noch hat, den Schutz der Daten pur im Auge haben, sondern muss eben einfach auf die Abwägung, auf die Wechselwirkung achten. Und das verlangen die Datenakte, die neuen Data Act und Co. Und vor dem Hintergrund müsste man an der Stelle weitergehen in Updates der Datenstrategie.
Und wie würden Sie sagen, müsste sich die Bundesregierung jetzt exekutiv in der Umsetzung der Datenakte eigentlich aufstellen, um genau das zu erreichen?
Also wir haben, finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Wir haben ja nicht viele Möglichkeiten als innerstaatlicher Gesetzgeber. Die DSGVO ist der Goldstandard, wenn es um Personenbezug geht, gilt sie. Und dann haben wir die Datenschutzaufsichtsbehörden, die das ermöglichen sollen, haben wir gerade im Gesetz gelesen. Und natürlich auch auf den Datenschutz achten. Jetzt gibt es da Uneinheitlichkeit und wesentliche Schwierigkeiten, wirklich auch konkrete Datenverarbeitungsvorgänge auch zum Erfolg zu bringen, nach meiner Überzeugung. Also die Ermöglichung, die braucht Anonymisierung, Pseudonymisierung. Was kann die Verwaltung tun? Naja, dieser Vielfalt von Aufsichtsbehörden eine Einheit entgegenzusetzen. Ich bin großer Fan eines Digitalministeriums, das Kompetenzen auf Exekutivebene bündelt, das ein einheitlicher, ja, wenn man so will, Ansprechpartner ist, das die Kompetenzen zusammenfasst. Und ich glaube, wir kommen da gar nicht umhin, vor dem Hintergrund dieser vielen Datenakte und der vom europäischen Recht vorgegebenen Vielschichtigkeit der Regularien als Deutschland, als nationaler Gesetzgeber, dem eine gewisse Ruhe entgegenzubringen durch auf Exekutivebene eben eines Digitalministeriums, dessen Zuschnitt man sich eben gut überlegen sollte.
Ich hätte noch eine weitere Frage. Welche gesetzlichen Definitionen und Regelungen oder auch Deregulierungen bräuchten wir denn für eine größere Wertschöpfung durch Datennutzung und Datenteilen?
Also ich glaube, deregulieren kann man gar nicht groß. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung. Es kommt auf die richtige Anwendung der Datenschutzgrundverordnung an. Man muss das mit Augenmaß tun. Man muss genau diese Abwägungen vornehmen. Man muss auf die Zweckbestimmungen gucken. Man muss das im Detail richtig machen. Das klingt jetzt wieder sehr juristisch, ist aber nun mal leider erforderlich und kann sich natürlich auch praktisch umsetzen. Ja, und wenn wir Daten verarbeiten, dann ist es extrem wichtig, gerade wenn es um den Data Act geht, die anonymen Daten von den personenbezogenen Daten zu trennen. Denn der Data Act, der verpflichtet zur Verarbeitung anonymer Daten. Da muss ich erst mal wissen, was das ist. Die Datenschutzgrundverordnung, die steuert in gewisser Weise die Verarbeitung personenbezogener Daten. Und das muss man gut voneinander trennen, muss sich da sehr auskennen. Und dafür braucht es Standards. Das ist extrem wichtig. Die Stiftung Datenschutz hat dazu einen mir gut bekannten Aufschlag gemacht, zu dem ich nach wie vor stehe und von dem ich auch viel halte. Da geht es um Praxisregeln, Guidelines für die Grundlagen der Anonymisierung. Und das ist für meine Begriffe das A und O zur Ermöglichung sowohl im Bereich der DSGVO als auch im Bereich der neuen Datenakte, also Standards setzen. Und auch wirklich möglicherweise auch die Definitionen genauer angucken. Der Europäische Gerichtshof verhält sich sehr intensiv zur Frage, was ist Pseudonymisierung? Da gibt es eine Rechtsprechung Breyer, aber die ist fortgeschrieben durch eine ganz aktuelle Entscheidung. Dann geht es um die Frage, wenn ich eine FIN herausgebe, ist das ein personenbezogenes Datum, sagt der EuGH. Nee, es gibt eine rechtliche Pflicht, die rauszugeben, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe C. Und da muss man auch abwägen, wenn man das macht. Und gerade das ist extrem wichtig. Der EuGH legt hier eine Offenheit an den Tag, die man sich etwas genauer angucken muss. Man kann nur hoffen und wünschen, dass der Europäische Datenschutzausschuss das mitgeht. Denn man erlebt manchmal, dass es, wie wir mal sagen, Kontra-EuGH-Bestrebungen im Europäischen Datenschutzausschuss gibt. Und das wäre nicht gut, wenn das so bliebe.
Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für Bündnis 90 Die Grünen, Tobias Bachalle.
Ja, vielen herzlichen Dank. Meine erste Frage geht an Frau Blankherz. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme auch noch mal von der immensen Bedeutung von Open Data und der großen Relevanz. Sie haben auch gerade das Transparenzgesetz noch mal angesprochen. Vielleicht können Sie aber dennoch noch mal ausführen, wo diese große Relevanz begraben liegt sozusagen und wo es gute Beispiele gibt, aber auch vor allem Verbesserungsbedarf, wie sich der Open Data Ansatz in Deutschland skalieren und ausrollen lässt und wo die größten Baustellen vielleicht auch sind und vielleicht auch die einfachen Erfolge.
Ja, vielen Dank. Also genau, Entschuldigung, dass ich das so ein bisschen vorausgesetzt habe, aber ich weiß, sagen, man kann vieles davon gar nicht oft genug sagen. Und zwar ja, gibt es, sagen, hat Open Data eine Relevanz auf verschiedenen Ebenen. Also wie ich schon gesagt habe, es geht darum, Verwaltungshandeln transparent und sozusagen nach außen verantwortlich zu gestalten, sodass BürgerInnen nachvollziehen können, was passiert. Dann hat Open Data und auch das Riesenpotenzial, dass Behörden selbst ihre Daten anders strukturieren und Prozesse anders gestalten. Also wir sehen halt im Moment, dass ein Großteil der Anfragen auf die Datenportale von anderen Behörden jeweils erfolgen. Es sind die Behörden untereinander, die mehr Open Data brauchen, um besser zu funktionieren. Und dann gibt es eben halt noch den dritten Punkt, dass es dann auch noch darüber hinausgehende weitere Zwecke gibt und da eine Wiederverwendbarkeit für Zivilgesellschaft, Wirtschaft und so weiter auch nützlich sind.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde noch mit einer Frage direkt an Sie anschließen und zu Ihrem letzten Kapitel, der Umsetzung der europäischen Gesetzgebung. Sie haben ja auch angesprochen, gerade für Gemeinwohlzwecke, aber ich würde ergänzen, das gilt ja genauso für viele kleinere und mittlere Unternehmen. Gibt es ein großes Machtungleichgewicht, was die Frage von Datenzugängen etc. angeht und auch das Wissen über, also das sozusagen das ja, immaterielle Kapital darüber, wie Regelungen auch anzuwenden sind. Auf was gilt es denn besonders zu achten jetzt bei der Umsetzung dieses ja nicht kleinen europäischen Frameworks, das ja noch auf uns zukommt mit Data Governance Act, Data Act, AI Act etc.?
Ja, also da sind das dann wieder viele Spielräume im Kleinen, bei denen es einfach immer wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass wir hier sehr unterschiedliche Regelungsobjekte vor uns haben. Also es ist etwas ganz anderes zu sagen, kleine Hersteller sollen beispielsweise jetzt Gerätedaten von IoT über Schnittstellen bereitstellen. Und sagen, dass dort mehr Lernkurve erforderlich ist, ist, glaube ich, klar im Vergleich zu den Großen, zu Google und Amazon. Und dass man eben halt dort einfach die Ressourcen bewusst einsetzt, weil etwas, was ich immer wieder erlebe und gerade aus dem Wettbewerbsbereich mir einfach sehr bekannt ist, dass einfach durchweg gesagt wird, wir können nicht alle Fälle machen. Wir wissen, es gibt viel mehr Nichtkonformität. Also müssen wir sozusagen auf die großen Fälle erstmal gehen. Zum einen, um Rechtssicherheit zu schaffen, aber zum anderen auch, um die Schäden durch Nichtkonformität gering zu halten. Und deswegen heißt es dort eben auch einfach besonders auf die großen Unternehmen zunächst zu schauen.
Vielen herzlichen Dank. For the next question, I would change to English because it goes towards Mr. Verhulst.
Englisch überwechseln, denn sie richtet sich an Herrn Verhulst. Was für ein Potenzial sehen Sie denn für die Medien über den Data Governance Act und welches Potenzial gibt es für das Konzept Ihres von Ihnen genannten Data Stewardship?
Maybe I was too
Have you heard?
Fast in the beginning. That
Vielleicht war ich da zu schnell am Anfang. Haben Sie die Frage gehört?
Sorry, I have a hard time. It's, the connection is not stable. So if you could repeat the question.
Tut mir leid, die Verbindung war nicht stabil. Vielleicht könnten Sie das noch einmal wiederholen, bitte, Ihre Frage.
I repeat that very gladly. What potential do you see in the establishment?
Welches Potenzial sehen Sie bei der Einrichtung von Vermittlern bei Datenaustausch über den Data Governance Act und auch über dieses Data Stewardship, von dem Sie sprachen?
Was er nämlich jetzt bekommt.
Ja, dann muss ich Sie halt übersetzen. Also, das kann ich natürlich auch machen. Dann sage ich es nochmal auf Deutsch, falls das nicht technisch nicht möglich ist. Welche Potenziale sehen Sie denn durch das durch Datentreuhänder, wie es der und Intermediäre, wie es der Data Governance Act ja vorsieht, und durch das damit sehr, sehr eng verbundene Potenzial des Potenziale des damit eng verbundenen Konzepts der Data Stewardships?
Yeah, thanks for the question. I think there's huge potential.
Ich glaube, da gibt es sehr großes Potenzial, neue Institutionen zu entwickeln, die Zugang zu Daten systematischer, nachhaltiger und vertrauenswürdiger gewährleisten können. Und ich glaube, dass Datenvermittler und Treuhänder, das wäre der richtige Weg. Denn da hat man eine neue Governance-Struktur, die eine gewisse Legitimität bereitstellt, wie man damit umzugehen hat. Und es ist auch ein Betriebsmodell, das leichteren Zugang für Daten gewährleisten kann für das Gemeinwohl. Und um das zu tun, müssen wir auch in neue Berufe investieren. Wir brauchen nicht nur neue Institutionen. Wir brauchen so etwas wie Chief Data Stewards. Das wäre dann komplementär zu den Datenschutzbeauftragten, damit Daten wirklich zugänglich werden.
Vielen Dank. Und als nächstes für die FDP Volker Redder.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe ganz viele Fragen. Ich kann aber nicht alle stellen, das weiß ich jetzt schon. Ich finde interessant, dass hier gesagt worden ist, dass man Datenschutz auch als Wirtschaftsrecht begreifen kann. Finde ich ganz interessant. Ich begreife Datenschutz eher als Alleinstellungsmerkmal. Wenn ich mir Unternehmen angucke wie Apple, die das ja auch wirklich positiv ausnutzen für sich, dann ist das auch für die EU nicht ganz uninteressant. Ich habe jetzt erstmal eine Frage an Herrn Schönwert, wo es einfach darum geht, wie können wir denn, welche Maßnahmen sind denn erforderlich, um einen sicheren und rechtlich konformen Datenfluss zwischen der EU und den Drittstaaten zu gewährleisten?
Vielen Dank für die Frage, Herr Ritter. Ich gehe da ganz kurz darauf ein. Herr Schrems ist ja auch da. Das ist bestimmt auch mal für alle wirklich interessant. Was ich dazu sagen kann, ist, allein schon auf technischer Ebene ist natürlich einfach das Thema Verschlüsselung sehr interessant. Wenn ich Daten Ende zu Ende verschlüssele und die durch einen Drittstaat zum Beispiel durchleite, ist das jetzt typischerweise nicht unbedingt ein Problem. Darüber hinaus, was wir an Maßnahmen ja auch haben, um internationale Datentransfers unter der DSGVO zu erlauben, denkt mal an diese Binding Corporate Rules, an die Senatorial Clauses, an die Adequacy Decisions. Also es gibt ehrlich gesagt vier verschiedene, sagen wir mal, Möglichkeiten, dann einen Datentransfer dort auch eine Grundlage dafür zu haben. Manche sind kontroverser oder schwieriger auch aufrechtzuerhalten als andere. Am Ende wird man da hinkommen, und da bin ich zum Beispiel mit Herrn Schrems völlig einer Meinung, dass man auf Dauer zumindest zwischen demokratischen Staaten eine Art von Angleichung dahingehend haben muss, wie mit auch Daten von BürgerInnen aus Drittstaaten umgegangen wird. Am Ende, das ist ja die Grundlage für diese Adequacy Decisions. Wir schaffen ein vergleichbares Datenschutzniveau. Und wenn man dahin kommt, und dafür kann sich die Bundesregierung international auch einsetzen und natürlich nicht nur mit den USA.
Das heißt im Endeffekt, dass Sie sagen, wenn wir das sozusagen erfolgreich hinbekommen mit Drittstaaten, dann wird der digitalpolitische Einfluss von Europa so groß sein, dass auch andere Weltregierungen, Weltstaaten das übernehmen. Das wäre ja hübsch.
Das wäre sehr hübsch. Es gibt ja diesen sogenannten Brussels-Effekt. Das ist ja auch nicht nur hergeredet. Es gibt ja tatsächlich schon Drittstaaten, also damit per Definition außerhalb Europas, die sich Vorbild an der Datenschutzgrundverordnung genommen haben und auf ähnliche Art und Weise solche Normen, die auch teilweise von den Ideen der DSGVO inspiriert sind, auch umsetzen. Sind das schon alle Staaten? Nein. Gibt es bestimmte Blöcke, die damit wahrscheinlich nie um die Ecke kommen werden, möglicherweise?
Gut, aber da muss man auch tatsächlich Datenschutz nicht als Verhinderungspolitik begreifen, was ja in der Vergangenheit auch hier passiert ist, sondern wirklich auch als Wirtschaftsgestaltungsgesetz, so wie es die Esten eigentlich ganz gut gemacht haben. Die Esten machen das ja ein bisschen anders als wir. Müssen wir da politisch mehr machen oder gibt es da auch Initiativen aus Ihrem Kreis? Ich frage das offen an jeden. Mir ist das wurscht, wer jetzt antwortet.
Ich sage ganz kurz was und dann mache ich die Runde auf. Vielleicht würde ich den Punkt Aufsicht unterstreichen. Die auch Anhörung im Innenausschuss zum BDSG läuft ja nicht mehr am Montag. Da ist vielleicht wirklich noch Potenzial, wo ich glaube, auch hier in der Reihe recht viel Einigung ist, dass man da Richtung DSK noch mal drauf gucken könnte.
Wir haben jetzt einen sehr pragmatischeren neuen Datenschutzbeauftragten. Sorry, Herr Kälber, aber ich glaube, die ist etwas pragmatischer. Und wir hoffen mal, dass das dann auch ein bisschen besser abgeht als bisher in der Vergangenheit.
Darf ich Ihnen dann auch antworten? Sie hatten ja offen gefragt.
Ja.
Wenn Sie über den Drittstaatentransfer nämlich sprechen, wir sind im Joint Review des DPF, nachdem Sie ja gefragt haben in Ihrem Fragenkatalog, um zum Beispiel die Geschichte zu ermöglichen. Wir haben als Deutschland dafür gesorgt, dass es einen Dialog zwischen den großen Weltregionen gibt, Data Free Flow with Trust. Das ist eine deutsche Initiative. Und wir sind die einzige EU-Aufsichtsbehörde, die in Beratung ist für den großen anderen Datenschutzpakt, nämlich Global CBPA, um genau dafür Instrumente, um auch aus diesem Datenbereich nach Deutschland zu bekommen. Wenn Sie uns dabei unterstützen als Regierungsfraktion, das wäre super.
Das machen wir, das wissen Sie doch. So, letzte Frage, ist beim Gucken, weil ich weiß nicht, ob wir wirklich noch eine zweite Runde machen. Schaffen wir das, Tabea? Ja. Okay, dann kann ich ja weiter zum Datentransfer fragen, zur Bürgerbeteiligung. Thema Augenhöhe. Wie kann denn die Transparenz und das Nachvollziehen über die Nutzung öffentlicher und privater Daten weiter verbessert werden? Das war ja auch von Ihnen, Wikimedia, hier ein Vorschlag. Wie soll man das machen? An Herrn Schönwert, 10 Sekunden hat er noch.
Bundestransparenzgesetz, am besten dieses Jahr mit Open Data Rechtsanspruch. Das ist eine öffentliche Seite, private Seite. Artikel 20 DSGVO gibt es schon. Data Act gibt es noch mal ein bisschen mit dazu. Das glaube ich schon ganz gut. Transparenzgesetz müsste noch kommen dieses Jahr.
Vielen Dank.
Das war jetzt eine Rekordantwort. Aber alle haben es verstanden und mitgenickt. Okay, wunderbar. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion. Frau Beckstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an die Sachverständigen für ihre einleitenden Worte. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Schrems. Sie hatten ja in Ihrem Eingangsstatement schon das Thema Behörden und Durchsetzungsfähigkeit DSGVO angesprochen. Was würden Sie denn da konkret anders gestalten zum Vergleich beispielsweise in Österreich? Wie ist es da gerade in Bezug auf Abwägungen und Zuständigkeiten? Also was sollte da vielleicht in Deutschland anders laufen? Und wie denkt das, was denken Sie dazu, Herr Professor Kelber?
Ich weiß nicht, es gibt Dinge in Österreich, auf die ich stolzer bin, also auf unsere Datenschutzbehörde, aber ein großer Unterschied, wir haben mal eine zentrale Behörde, das macht die Sache schon mal deutlich leichter. Die zweite Sache ist, dass dort das Verfahren sehr unpolitisch abgehandelt wird, fürs Gute und fürs Schlechte. Das ist eher wie eine Parkstrafe. Und ganz ehrlich gesagt, viele Datenschutzverstöße sind eine Parkstrafe. Wenn ich eine Auskunftsersuchung stelle und ich kriege schlichtweg keine Antwort innerhalb von einem Monat, ist das ein relativ banaler Vorgang. Die aktuelle Zeit in unseren Fällen, wir haben über 800 Fälle, die bei den Behörden in Deutschland sind, die über 10 Fälle haben, um es so ein bisschen statistisch korrekt zu machen, haben wir über 2 Jahre laufendes Verfahren für auch nur ein Cookie-Bann oder sowas. Und da ist natürlich das Learning der Industrie, das zahlt sich nicht aus. Also sich an diese Gesetze zu halten, bringt einfach nichts. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass wir Datenschutz und diese digitalen Rechte vielleicht ein bisschen von diesem Stockerl herunterholen müssen und sagen, das ist halt auch wie zu schnell fahren oder wie sonst irgendwas, da wird einfach durchgegriffen, ohne großen Bahö und fertig. Ne?
Ja, meine Antwort kommt natürlich für die gesamten Datenschutzbehörden. Ich hatte verstanden, dass Sie das nachgefragt hatten, auch bei mir noch. Ne?
Korrekt, ja.
Natürlich alle Datenschutzbehörden in Deutschland, obwohl wir ja eine geteilte Zuständigkeit haben im Privatsektor, ist die meiner Behörde ja für Telekommunikation, Post, Messenger, also digitale Dienste bestimmte, auch an der Form. Natürlich gibt es einen gewissen Mehraufwand durch die föderale Organisation, aber sie ist verfassungsmäßig bedingt. Sie könnten als Bund gar nicht sämtliche Zuständigkeiten der Länderbehörden auf den Bund übertragen. Von daher kommt es an, die Schnittstellen zu verbessern, um zu beschleunigen. Das war auch teilweise Inhalt von dem, was wir am Montag zum Bundesdatenschutzgesetz gemacht haben. Wir Datenschutzbehörden bitten die Politik darum, uns die Möglichkeit zu geben, erstens schneller zu organisieren, zweitens verbindliche Beschlüsse zu fassen, sodass wir danach eine Einheitlichkeit haben. Das haben Sie jetzt in der Hand als Politik. Das würde sehr helfen. Und ja, jede Leitung einer Datenschutzbehörde muss eins ganz klar haben, von der Erkenntnis zur Durchsetzung. Man kann mit der Durchsetzung nicht warten, wenn man etwas als falsch festgestellt hat.
Meine nächste Frage geht auch an Sie, Herr Professor Kelber. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme bedauert, dass die Online-Funktion des maschinenlesbaren Personalausweises bislang noch viel zu wenig genutzt wird. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das denn so ist? Ist die Funktion vielleicht nicht hinreichend bekannt? Gibt es zu wenig Anwendungsmöglichkeiten? Oder ist die Nutzung zu umständlich? Oder ist das Misstrauen der Bürger einfach zu groß? Und wie ließe sich denn eine verstärkte Nutzung dieser Online-Funktion ankurbeln?
Es war ein Beispiel dafür, dass wir bestimmte Basistechnologien, auf denen man andere Dinge gut aufsetzen kann und dann schnell machen kann, in Deutschland nicht ausreichend nutzen. Aber es ist eben ein besonders bedauernswertes Beispiel. Wir haben eine gute Technologie und wir stellen fest, dass bei schnell gemachten Projekten, und ich gehe jetzt gar nicht mehr zurück auf die Debatte über IRD und EPA, aber Bund-ID anlegen, Energiepauschale auszahlen lassen, dass dann andere Wege zur Identifikation genutzt werden, Kontenzwang, Elster-Zertifikate, anstatt konsequent mindestens als Bund auf sein eigenes, tolles, sicheres Merkmal zu setzen. Da braucht es einfach Konsequenz und Einhaltung von Standards.
Noch eine Frage an Frau Blankertz. Sie hatten ja in Ihrem Statement gefordert, dass sozusagen oder benannt, dass insbesondere das Gemeinwohl im Fokus stehen sollte. Wie genau würden Sie da denn sozusagen den Nutzen für das Gemeinwohl konkret messen können? Und noch dazu als Frage, was wäre denn aus Ihrer Sicht der Mehrwert eines Transparenzgesetzes, wie es die Bundesregierung noch im Koalitionsvertrag hat? Und erwarten Sie, dass das noch in der laufenden Legislatur verabschiedet wird?
Ich beantworte keine Fragen von der AfD-Fraktion. Ich stelle meinen Sachverstand nicht einer Partei zur Verfügung, die die Menschenwürde angreift.
Vielen Dank. Und dann kommen wir zur Gruppe Die Linke. Anke Domscheit-Berg, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich möchte den Sachverständigen Max Schrems befragen, und zwar die nach Ihnen benannten EuGH-Urteile Schrems 1 und Schrems 2 haben ja einiges an Staub aufgewirbelt. Wird es denn einen Schrems 3 geben? Und mal davon abgesehen, was bräuchte es denn eigentlich, um mal nachhaltig Rechtssicherheit zu bekommen?
Danke. Also wir arbeiten daran, aber ein Mensch hat überschaubare Kapazitäten, deswegen liegt es halb in der Schublade, aber es wird schon kommen. Und das Problem auch, um es vielleicht anzuschließen an die Frage zuerst, wir haben die Möglichkeit, über zum Beispiel ein No-Spy-Abkommen, irgendwas, also das Schlagwort dazu, innerhalb von demokratischen Staaten durchaus eine Lösung zu finden. Also auch zu Ihrer Frage zuerst. Das Spannende ist, dass wir mit den USA uns ja sogar sehr einig sind, wenn es um die staatliche Überwachung geht. Das Fourth Amendment in den USA ist ja strenger teilweise als europäischer Datenschutz. Wo wir uns nicht einig sind, ist, ob das auch für Ausländer gilt. Und da liegt eigentlich sozusagen das Problem begraben, gar nicht das Niveau des Schutzes, sondern der Bereich des Schutzes. Und das könnten wir, wenn wir jetzt schon so große Partner über den Transatlantik sind, was ja immer hervorgekehrt wird bei dem Thema, auch beidseitig uns garantieren. Und dann würde das Problem auch gelöst sein. Und das wäre unsere langfristige Lösung.
Meine zweite Frage schließt sich da an. Es wird ja in Deutschland ganz oft argumentiert, dass unsere Daten dann sicherer sind, wenn die Server von US-Firmen einfach auf EU-Gelände stehen oder aber Verträge mit den Tochterfirmen dieser US-Firmen geschlossen werden. Was halten Sie denn von dieser Position?
Das, was man verstehen muss nach amerikanischem Recht, ist, dass diese Überwachungsgesetze global anwendbar sind. Solange, wie es im amerikanischen Recht heißt, Possession, Custody, Control heißt, also sobald ich faktischen Zugriff habe, muss auch eine Microsoft zum Beispiel, wenn sie es da sitzen, diese Daten rausgeben. Ich kann allerdings, und da hat ja die Microsoft Deutschland Lösung gegeben, die, glaube ich, die innovativste da war und die spannendste, diese Daten auch outsourcen, sodass ich sagen kann, ich habe faktisch gar keinen Zugriff mehr. Und dann kann ich diese Möglichkeiten auch europäischen Unternehmen wieder geben, dass ich wirklich rechtssicher das mache. Ganz ehrlich gesagt, wenn ich mit großen Konzernen hinter verschlossenen Türen rede, ist die Antwort, ja, können wir technisch schon machen, aber kostet uns zu viel Geld und bisher ist der Druck in Europa nicht groß genug, also machen wir es mal nicht. Das ist zumindest sozusagen die meiste Antwort, die ich jetzt aktuell bekomme. Natürlich wird das öffentlich so nicht gesagt, aber machbar ist es, die Chinesen machen es auch. Man muss es halt sozusagen machen wollen auch.
So, und wir haben Zeit für eine zweite Runde, das ist doch schön. Und für die SPD nochmal Anna Kasowski.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Einer der Kerne unserer Demokratie ist der Schutz von Minderheiten. Es gilt nicht einfach das Recht des Stärkeren. Das ist weder draußen auf der Straße so, noch im digitalen Raum. Deswegen hätte ich eine Frage an Frau Lindiger, nämlich welche Rolle spielt denn der Datenschutz für Minderheiten und marginalisierte Gruppen, insbesondere im Hinblick auf stärker werdende antidemokratische Kräfte in ganz Europa?
Vielen Dank für diese Frage, die, wie ich finde, das Problem sehr klar benennt. Zunächst einmal möchte ich mich auf meine Vorredner beziehen. Wir haben vorhin schon gehört, dass Grundbestandteile von Datensammlung, Datenspeicherung, Teilung, zum Beispiel die Einwilligung, flawed sind, wie wir gehört haben, also fehlerbehaftet. Und das ist nicht nur so, wie Herr Verhoes zu Recht gesagt hat, weil sie sehr binär gehandhabt werden, weil sie selten informiert sind, sondern auch, weil wir mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen vor diesen individuellen Entscheidungen sitzen, weil nicht jeder Mensch die Zeit hat, sich das Kleingedruckte beim Cookie-Banner durchzulesen. Ich glaube, wir alle haben diese schon mal weggeklickt, wahrscheinlich öfter, als wir das Kleingedruckte gelesen haben. Das heißt, anzuerkennen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen sehr unterschiedliche zeitliche Ressourcen mitbringen, mit anderen Dingen beschäftigt sind, als ja ihrem eigenen Recht Geltung zu verschaffen. Und das betrifft natürlich ungleich stärker Menschen aus marginalisierten Gruppen, aber auch Frauen beispielsweise, die auch oft Care-Arbeit auf sich nehmen und deswegen auch einfach nicht die Zeit haben, sich diesen Themen zu widmen. Das heißt aber nicht nur, dass die Durchsetzung problematisch ist und dass solche Konzepte wie beispielsweise Datensouveränität, also wo Menschen sehr stark die in Eigenregie entscheiden müssen, was mit ihren Daten passiert, unterschiedlich stark durchsetzbar ist. Sondern wir brauchen hier eine wirklich starke Baseline, die Menschen einfach absichert. Wir brauchen Privacy by Default. Das muss der Ausgangspunkt sein. Und dann können wir über eine informierte und über eine freiwillige Einwilligung sprechen, Daten weiterzugeben, weiterzuteilen, gerade im Gemeinwohlbereich, wo, glaube ich, viele dazu auch durchaus willens wären. Und der zweite Punkt ist aber auch, dass bei Verstößen gegen den Datenschutz vor allem Menschen betroffen sind aus marginalisierten Hintergründen. Wir haben ein Beispiel, aber tatsächlich auch vor allem, weil es da gut dokumentiert wurde. Wer die Datenschutzberichte der Landesdatenschutzbeauftragten anschaut, sieht, dass beispielsweise in Behörden für oft Frauen, also quasi Wohnadressen, Telefonnummern und so weiter nachgeschaut werden und die dann kontaktiert werden zwecks Flirting. Also da war jemand auf dem Amt und wird dann einfach mal so kontaktiert, gerne auch tatsächlich beispielsweise von Polizeibeamten. Das sind natürlich, das sind die Quellen, die wir haben. Solche Verstöße im Bereich Wirtschaftsunternehmen werden ja so gar nicht dokumentiert, weil wir nicht diese Art von Zugangskontrollen haben, weil wir nicht diese starke Art von Aufsicht haben. Das heißt, hier haben wir auch wieder eine große Unbekannte. Wir wissen gar nicht, worüber wir hier reden. Und am Ende haben wir durch diese Art von Brüchen wieder Auswirkungen, nämlich Menschen ziehen sich aus dem öffentlichen Leben zurück, nehmen nicht die Schutzangebote oder Hilfsangebote in Anspruch, die sie eigentlich hätten, eben weil sie schon einen Missbrauch vorausahnen.
Vielen Dank. Und bei Super beschäftigen Sie sich auch noch mit einem anderen Bereich. Und wenn wir über innovative Datenwirtschaft sprechen, dann klingt das immer nach Hightech, nach hohen Gehältern und irgendwie coolen Arbeitsbedingungen. Das ist leider nicht immer der Fall. Deswegen wäre jetzt meine Frage, wo sehen Sie Herausforderungen in der digitalen, innovativen Arbeitswelt der Zukunft? Und welche Weichen müssen wir jetzt schon stellen, um ArbeitnehmerInnen auch in der Zukunft zu schützen?
Wir bei Super arbeiten gerade viel mit Content-ModeratorInnen zusammen in Deutschland, aber auch in Kenia. Vielen von Ihnen wird der Begriff Content Moderation ein Begriff sein im Kontext soziale Medien. Ich weiß, es gab ja hier auch eine Sitzung dazu. Wir sehen aber auch, dass Content-Moderation bei der Bereinigung, bei der Aufarbeitung von großen Datenbeständen für Machine Learning, für künstliche Intelligenz immer eine größere Rolle spielt. Es gibt inzwischen die ersten Gerichtsprozesse auch gegen OpenAI, also das Unternehmen, das so die größten LLMs und andere Modelle erarbeitet hat, auf die wiederum viele Businessmodelle aufbauen, also darauf zugreifen. Und dass hier auch wieder prekäre Arbeitsbedingungen die Voraussetzung dafür sind, dass diese innovative Entwicklung überhaupt erst stattfinden können. Das heißt, wer am Ende profitiert, ist sehr begrenzt. Tatsächlich verstetigen diese innovativen Geschäftsmodelle auch viel prekäres Arbeitsleben. Sie verstärken auch den Global Digital Divide, wenn wir in den Gap zwischen Deutschland und Kenia gucken, wo eben viele dieser Dinge abgearbeitet werden.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion Ronja Kemmer.
Ja, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Weil das vorher so anklang, es gäbe irgendwie gar keine Beispiele, bei denen der Datenschutz sich als hinderlich erweist, will ich dann doch mal kurz eins machen. Feuerwehren, die von analogen auf digitale Funkgeräte umgestellt haben, die nicht verschlüsselt gewesen sind, haben von dem Zeitpunkt an keine vollständigen Einsatzdaten mehr von den Leitstellen erhalten. Also von daher würde ich schon mal sagen, ja, es ist eine Güterabwägung in vielerlei Fragen jeden Tag, aber dabei können Prioritäten doch schon auch falsch gesetzt werden. Ich würde gerne mit dem Thema KI starten. Frau Weiß, Sie haben dazu ausgeführt, klar, Daten als Grundlage für KI. Jetzt haben wir die DSGVO so ein bisschen vielleicht als Blaupause, auch mit Blick auf die Umsetzung. Sie haben Aufsichtsstrukturen angesprochen für die KI-Verordnung. Was wären vielleicht Ihre Lessons learned an der Stelle? Was würden Sie auch in diesem aktuellen Prozess sozusagen empfehlen?
Vielen Dank für die Frage. Die Erklärung einer, sag ich mal, klar zugeordneten Aufsichtsstruktur und deren Kompetenzen ist wahrscheinlich die mit wichtigste Frage jetzt auch angesichts der Vielzahl an digitalpolitischen Dossiers, die sich in der Umsetzungsphase befinden. Sie haben es gerade gesagt, also KI-Verordnung ist natürlich ein wesentlicher Baustein, aber auch Data Act und auch Fragen aus Data Governance Act müssen sich zurzeit natürlich in den Aufsichtsstrukturen erstmal verteilen.
Ich hatte ja gesagt, dass die BNetzA wahrscheinlich die geeignetste Stelle in Deutschland sein wird, um den Spagat zu vollbringen, die neuen Digitaldossiers in die Umsetzung zu bringen und aber auch Unternehmen, Organisationen, auch Behörden bei der Umsetzung zu unterstützen, durch Beratung, aber natürlich auch durch gemeinsame Erarbeitung von Leitlinien. Und sie ist höchstwahrscheinlich aus ihrer jetzt schon eingerichteten Positionierung als DSC, also als Digital Services Coordinator, in einer guten Position, um die notwendige Koordinierung auch mit den Behörden zu vollziehen, die unterm AI Act auch einbezogen werden müssen. Die Datenschutzaufsichtsbehörden werden zwangsläufig eine ganz relevante Rolle spielen bei der Umsetzung der KI-Verordnung, nämlich immer dann, wo Fragen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten betroffen sind. Hierfür also auch einfache Mechanismen einzurichten, dass sich die Behörden absprechen können, abstimmen können, Informationen ausgetauscht werden können und, das ist natürlich das Ziel, was wir, denke ich, alle erreichen wollen, eine harmonisierte Auslegung voranzutreiben, sowohl in Deutschland als auch in Europa, ist die wichtigste Anforderung, denke ich, die man hier an die entsprechende Behörde stellen muss. Das Learning, weil Sie danach ja auch gefragt haben, ist natürlich, dass wir aus der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung mit eben 18 zuständigen Behörden in Deutschland durchaus gesehen haben, dass es zu Auslegungswidersprüchlichkeiten kommt, teilweise zur Veröffentlichung von auch Papieren oder Leitlinien, wo wenig Konsultation oder nur sehr späte Konsultation stattfand. Und ich denke, gerade in der sich sehr schnell entwickelnden regulatorischen, aber auch technologischen Landschaft ist es ganz essentiell, dass wir uns alle gegenseitig Rat einholen und sozusagen die Expertise aller dann die Erarbeitung von Positionierungen, Leitfäden und hoffentlich zukünftig auch Entscheidungen dann beeinflusst. Also insofern Vereinheitlichung, insofern, dass wir eine koordinierende Stelle in Deutschland haben, die sich um einen Großteil der Umsetzung jetzt der digitalpolitischen Dossiers kümmert, wird wahrscheinlich am meisten helfen.
Ja, wenn man zum Thema KI mit Startups, aber auch mit der Wissenschaft spricht, ist immer wieder ein Riesenthema die rechtssichere Pseudonymisierung und Anonymisierung. Wie ist denn da Ihr Sachstand und was glauben Sie auch, was kann man tatsächlich noch verbessern? Weil wenn man diesen Schlüssel mal gelöst hätte, glaube ich, wäre an vielen Stellen doch deutlich noch mehr möglich, als eigentlich heute de facto zumindest gefühlt irgendwie geht.
Auch ein ganz wichtiger Bestandteil der datenpolitischen Debatte, nämlich die Frage, wie können wir auf technologischer Seite oder durch Technikgestaltung Datenschutz umsetzen. Vorhin ist schon mehrfach der Begriff Privacy Enhancing Technologies gefallen. Ich habe in meiner Stellungnahme dazu auch einige Beispiele ausgeführt. Ich referenziere aufgrund der Zeit einmal kurz darauf. Gerade die Anonymisierung bietet natürlich enorme Potenziale, auch für Anwendungen in der künstlichen Intelligenz, weil wir im Moment einer erfolgreichen Anonymisierung den Rahmen der Datenschutzgrundverordnung verlassen können. Das heißt, wenn wir alle Personenbezüge gelöst haben von den Datensätzen, können wir uns natürlich etwas freier mit ihnen beschäftigen, können sie fürs Training auch in ganz anderem Umfang verwenden, weil eben der Datenschutzrahmen an der Stelle dann nicht mehr zur Anwendung kommt. Die Frage, wann ich erfolgreich anonymisiert habe, ist aber indes umstritten. Hier könnte wahrscheinlich, also vor allem die Erarbeitung von Leitlinien, aber auch nochmal der Austausch von schon bereits bestehenden Technologien helfen, weil wir uns hier in den vergangenen Jahren auch nochmal deutlich weiterentwickelt haben. Also auch hier plädiere ich ganz stark nochmal für den Austausch in den entsprechenden Expertengremien.
Gut, vielen Dank. Zweite Runde, Bündnis 90 Die Grünen, Tobias Bachalle.
Ja, vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht nochmal an Herr Verhulst. Diesmal habe ich sie vorher übersetzt. In Ihrer Stellungnahme und auch gerade eben haben Sie argumentiert, dass die Selbstbestimmung als Ergänzung zur Option der Einwilligung notwendig ist. Können Sie denn da vielleicht nochmal das Beispiel der Data Assemblies etwas näher erläutern, wie Sie das aufgezogen haben und was vielleicht auch der Learning daraus ist, den wir im Policymaking daraus ziehen sollten.
Great, thanks so much for that question. So yeah, so within New York, for instance.
Ich kann das Beispiel von New York nennen. Während der Covid-Pandemie haben wir die erste Bürgerversammlung ins Leben gerufen. Und die Idee bestand darin, dass wir nicht nur davon ausgehen, dass wenn die Bürger von New York ihre Zustimmung geben, sie gleichzeitig die Zustimmung geben dazu, dass ihre Mobilfunkdaten verwendet werden hinsichtlich wie man mit der Pandemie umgehen soll. Dies war also, wenn man so möchte, eine Anstrengung, um mit den Organisationen von wichtigem Gemeinwohl umzugehen und anderen Organisationen, um herauszufinden, welche Präferenzen sie hatten und welche Erwartungen sie hatten hinsichtlich der Verwendung der Daten. Wir hatten dann auch eine Bürgerversammlung. Hier haben wir eine detaillierte Diskussion geführt und wir wollten herausfinden, was die Präferenzen der Bürger waren. Die Bürger verstehen also den Wert dieser Daten, aber sie sind auch sehr informiert hinsichtlich der Bedingungen, die existieren müssen, um den Organisationen erlauben, Zugang zu den Daten zu haben. Denn oft geht es nur um eine binäre Konversation. Es geht nur darum, ist man dafür oder dagegen. Aber es hat sich gezeigt, dass die Menschen schon den Eindruck haben, dass Daten einen Wert haben. Aber es hängt davon ab, unter welchen Umständen die Daten benutzt werden. Und das ist die Aufgabe dieser Versammlungen. Von
Dank. Meine nächste Frage geht an Frau Lindinger, weil Sie noch mal geschrieben haben, das hat resoniert, dass Datenschutz über Landesgrenzen hinweg betrachtet und gestaltet werden muss. Jetzt gibt es ja einige Verhandlungen gerade, der Global Digital Compact ist angesprochen, Cybercrime-Konvention, WTO denkt über Data-Lokalisierungsregeln nach. Was raten Sie denn der Bundesregierung und uns im Parlament bei diesen globalen Verhandlungsakten jetzt zu beachten und wie können wir uns und wo müssen wir uns vielleicht da am besten wappnen?
Vielen Dank für die Frage. Herr Kelber hat vorhin schon Data Free Flow with Trust referenziert. Das fand sich in einem der Entwurfsstadien eines Papiers, das gerade auf UN-Ebene verhandelt wird, dem Global Digital Compact, wieder. Das geht jetzt bald in die weiteren Verhandlungen, auch in die Governmental-Verhandlungen. Das heißt, hier wirklich darauf zu achten, dass beispielsweise dieses wichtige Konzept herausgetragen wird aus der Region, in der es entstanden ist und wirklich auch diese globale Tragweite entfalten kann, die ja auch von vornherein angedacht war. Das ist wirklich essentiell. Das ist bei internationalen Verhandlungen immer das Problem, dass vieles davon Selbstverpflichtungen sind. Trotzdem glaube ich, häufig in dieselbe Kerbe schlagen und da mit einem klaren Messaging aufzutreten und natürlich in dem Kontext auch auf zivilgesellschaftliche Partnerinnen und auch Partnerinnen aus der Wissenschaft zu setzen, finde ich essentiell, weil ich glaube, gemeinschaftlich können wir die Erzählung stärken, warum wir das auf internationaler Ebene brauchen und warum wir hier dringend eine Nachbesserung vonnöten sehen.
Vielen herzlichen Dank. Dann würde ich noch mit einer Frage an Frau Blankertz anschließen. Ein für uns Bündnisgrüne wenig überraschend sehr wichtiger Teil von Gemeinwohl sind ja auch die Fragen des Klimaschutzes. Wo sehen Sie denn da vielleicht Best-Practice-Beispiele, die es zu unterstützen oder zu skalieren gilt oder Hebel, die wir in Bewegung setzen können, damit Best-Practice-Beispiele richtig fliegen können?
Also ich möchte ganz kurz voranschieben, dass Digitalisierung nicht immer die Antwort ist. Also ich glaube, wir haben alle die Daten gesehen zu Microsoft und wie dort generative Energie, KI, die Emissionen hat steigen lassen. Also die Rebound-Effekte sind enorm. Die digitalen Produktpässe habe ich genannt. Die sind aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Beispiel dafür, wie wir mehr Informationen über Zusammensetzung von Produkten nutzen können, um Kaufentscheidungen besser zu steuern, Produkte länger in der Nutzung zu halten und wieder zu verwerten. Und da kann Datenpolitik halt gut integriert werden mit anderen Formen von Klimaregulierung, um eben halt anspruchsvollere Standards in die Breite zu tragen.
Okay. Nächste in der Runde ist die FDP und zwar Dr. Volker Renner.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich rede mal ein bisschen über Wirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Finanzwirtschaft. Wir haben ja mit der MiCA eine ganz gute Verordnung, die auch die Sicherheit des Finanzmarktes in Deutschland regelt. Wir machen jetzt gerade das Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz, was eine Umsetzung der europäischen Norm ist. Frage. Gibt es, oder wie können wir dafür sorgen als Politik, dass es Regelungen gibt, die Datenübertragbarkeit fördern, gerade bezüglich unserer Gesundheitsdaten und bezüglich unserer Finanzdaten, weil wir da international auch im Wettbewerb stehen mit anderen Wirtschaften? Das wäre eine Frage an Herrn Schönwert von Bitkom.
Vielen Dank für die Frage. Ich mache es in zwei Teilen, einmal Finanzen, einmal Gesundheit. Okay. Was wir im Finanzbereich sehen, neben beispielsweise MiCA und auch anderen Verordnungen, die dort auch im letzten EU-Mandat verabschiedet wurden, ist gerade auch das sogenannte Open Finance Framework, was unterwegs ist. Dazu gehört unter anderem die Financial Data Access Regulation. Die ist noch nicht verabschiedet worden. Das ist noch kein fertiges, keine fertige Verordnung. Das ist also ein Ort, wo sich auch Deutschland noch weiterhin aktiv einbringen wird können. Insofern und je nachdem, wie diese Verhandlungen jetzt auch weitergehen. Das ist dann das eine. Das zweite ist dann, wie setze ich das dann national um? Klar, gehört dazu. Spannend ist dabei auch ganz speziell, es gibt da solche Data Sharing Schemes. Das ist nochmal ein anderer Terminus als Datenraum oder Datenökosystem. Ist vielleicht dann im Vergleich gar nicht mal so unterschiedlich, wenn man ähnliche Probleme versucht zu lösen. Auch da ist spannend abzuwägen, was sind jetzt Interessen der Verbraucher, was sind Interessen der Finanzinstitute, was sind Interessen Dritter, des Staates etc. Also da ist insofern noch was am Horizont. Das wurde auch verstanden, auch von Deutschland, dass man da was braucht. Anderes Beispiel und ergänzt auch PSD2, also da ist ja auch schon Vorgeschichte, Gesundheitsbereich, da ist ja die EADS-Verordnung praktisch verabschiedet. Das Parlament hat es schon durchgewunken. Vorher gab es das GDNG in Deutschland. Das wurde vom BMG als Brückengesetz bezeichnet. Man wird wahrscheinlich jetzt wieder ans GDNG ran müssen, leider, weil natürlich der EADS Vorrang genießt als EU-Rechtsakt. Da ist auf jeden Fall viel zu tun, gerade auch für Deutschland wahrscheinlich insofern einfach den EADS so umzusetzen, wie andere Mitgliedstaaten das viel einfacher schon können, weil die Infrastruktur schon weiter reifer ist als bei uns.
Okay. Wenn wir von Gesundheitsdaten reden und gleichzeitig von aktuellen Entwicklungen in der Hardware, dann reden wir vielleicht auch mal von Quantencomputern und dann reden wir, ich bin also lange Mitglied gewesen des Krebsregisters in Bremen und da reden wir viel von anonymisierten und pseudonymisierten Daten. Mit Quantencomputing kann ich relativ schnell pseudonymisierte Daten wieder zurückführen auf personifizierte Daten.
Das ist wie jede Technologie Chancen und Risiken, genau. Ja. Ich will jetzt hier nicht groß ausholen, was mit Quantencomputing alles möglich ist, aber da ist schon, glaube ich, einiges, wo man sich wieder abwägend anschauen müsste, was bringt uns das, was für Risiken holen wir uns damit vielleicht durch die Tür. Da im Konkreten kann man vielleicht nur sagen, DSGVO ist ja erstmal technologieneutral, also da geht es eben um die Datenverarbeitung, wie ich da jetzt mit was verarbeite, ist der DSGVO erstmal legal. Spannend wäre ja der Fall, also neben dem Fall, den Sie skizziert haben, von Pseudonym zu direkt personenbezogen, beides wäre ja noch im DSGVO-Anwendungsbereich. Genauso spannend ist der Fall, anonymisierte Daten vielleicht de-anonymisieren. Da wird es dann besonders spannend. Das sind dann halt auch genau Fragen, die man eigentlich dann in der Auslegung darunter klären müsste. Ja, also da ist auch das ist natürlich auch ein Ort, wo die Wirtschaft sich natürlich freut, auch über Guidance von den Aufsichtsbehörden, gerade auch europäischer Ebene, aber auch deutscher Ebene. Wie würde man dann mit solchen Technologien auch umgehen, um das rechtssicher einsetzen zu können?
Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass wir eventuell wieder in eine Überregulierung kommen, die dann die Wirtschaft wieder verhindert an bestimmten Stellen. Ja? Und deswegen auch die letzte und dritte Frage an Sie. Wie kann denn die EU sicherstellen, dass kleine und mittelständische Unternehmen nicht durch die hohen Compliance-Kosten bei der Umsetzung von den Datenübertragungsregelungen benachteiligt werden. Das ist ja das, was wir ständig erleben in Deutschland.
Dazu zwei Anmerkungen. Einmal Überregulierung, was man nicht macht, also Guidelines, Umsetzung, DSGVO ja, DSGVO neu verhandeln, nein. Also das ist ganz klar, dass die Wirtschaft, das ist nichts, was die Wirtschaft gut finden würde. Der andere Punkt, dann kann man jetzt ganz ehrlich drüber nachdenken auch und sich Verordnungen, gerade auch europäische, anschauen, auch deutsche Gesetze. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt die Bitkom-Linie hundertprozentig, aber man muss sich manchmal überlegen, vielleicht brauche ich so stufige Regelungen, wo KMUs vielleicht auch nicht immer dieselben Pflichten haben wie ganz große.
Wie wir das jetzt auch bei Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz machen zum Beispiel. Okay, vielen Dank. Gerne.
Für die AfD-Fraktion, Frau Bengstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Schwartmann. Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement ja den Paradigmenwechsel erwähnt und insbesondere den Aspekt der Akzeptanz zu Datenteilung. Da gibt es ja durchaus in der Bevölkerung noch sozusagen Befürchtungen. Wie würden Sie diesen denn konkret begegnen? Wie kann man diese entkräften? Und wie können wir sozusagen im parlamentarischen Bereich diesen Paradigmenwechsel auch sozusagen erfolgreich gestalten?
Ja, ich glaube, man muss in allererster Linie hinbekommen, dass die Menschen begreifen, dass Daten einen wirtschaftlichen Wert haben. Wenn es anders wäre, dann gäbe es Facebook, Meta und viele andere nicht. Also es ist schlicht ein Faktum. Und dann muss man ja am Ende des Tages ein Verständnis dafür erzeugen, was es bedeutet, mit diesen personenbezogenen Daten umzugehen und wann man es macht und wann man es lässt. Und das in unterschiedlichen Bereichen. Jetzt kann ich kein konkretes Konzept dafür nennen, wie man die Menschen adressiert. Medienkompetenz, all das sind die Sachen, die man braucht. Aber am Ende des Tages, glaube ich, muss sich das einfach dahin entwickeln. Wir stehen ja am Anfang eines Prozesses aus meiner Sicht. Wir haben jetzt ganz aktuell Datenteilungsakte, Rechtsakte, die dafür da sind, dass man ja, Daten teilt, verbreitet. Und jetzt muss man da reinwachsen. Und ich glaube, es wird zu viel verlangt, das jetzt schon zu können. Aber ich glaube, dass ja, es wichtig ist, schlicht zumindest mal, wie auch eben schon gesagt, auf Verwaltungsseite das zu bündeln, dass man Initiativen schafft, um das zu erklären und so weiter. Und ansonsten ja, muss man eben einfach das Datenschutzrecht ordentlich anwenden. Und die DSGVO ist eine gute Rechtsordnung, bin ich nach wie vor von überzeugt. Man muss sie halt nur richtig anwenden. Dafür braucht es Augenmaß und eben ja, in beiden Waagschalen, nämlich den Grundrechtsschutz der betroffenen Personen und der Wirtschaft, ja, etwas, was man abwägt. Ne? Und mehr fällt mir dazu leider konkret nicht ein.
Okay, vielen Dank für Ihre Antwort. Dann noch mal eine Frage sozusagen an den freien Adressatenkreis. Sind Ihrer Auffassung nach deutsche Startups und KMU auf dem Feld der KI überhaupt zu einer souveränen und auch innovativen Datenpolitik imstande? Schließlich fehlt es nach Einschätzung des KI-Bundesverbandes an heimischer KI-tauglicher Recheninfrastruktur, sodass hiesige Unternehmer oft auf die Dienste großer Cloud-Anbieter zurückgreifen müssen, was ja die Gefahr von ungewollten Datenabflüssen mit sich bringt.
Möchte jemand darauf antworten? Sie haben niemanden direkt angesprochen, Frau Beckstein, von daher. Vielleicht richten Sie die Frage noch an jemanden.
Dann keine weiteren Fragen.
Vielen Dank. Und als Letzte in der Runde Anke Domscheit-Berg für die Gruppe Die Linke.
Ja, vielen Dank. Meine Fragen gehen nochmal an den Sachverständigen Max Schrems. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme erwähnt, dass die Rechte von Kunden großer Cloud-Anbieter also zum Teil ignoriert werden und zum Teil auch faktisch unmöglich gemacht werden. Können Sie denn diese Rechte und Ihre mangelnde Umsetzung noch ein bisschen näher beschreiben und auch auf die Folgen für kleine oder große Kunden etwas eingehen?
Ja, also wir arbeiten nicht ganz direkt dran, aber was wir schon sehr stark sehen, ist ein Konstruktionsproblem in der DSGVO. Das war schon von Anfang an diskutiert, dass ja am Ende praktisch der einzelne Anwender zuständig ist. Also jetzt zum Beispiel, wir haben einen Fall aktuell mit einer österreichischen Schule, wo die Chefin der Schule dann zuständig ist für Auskunftsrechte und für all diese DSGVO-Anwendungen, genauso wie beim KMU. Das Ganze läuft in der Microsoft Cloud. Microsoft sagt, wir nicht zuständig, Schule zuständig. Schule sagt, ich habe keine Ahnung, was in dieser Cloud abläuft. Und da sehen wir in der Praxis relativ große Probleme, dass auch sehr viel Verantwortung da abgeschoben wird. Also die Leute, also in Österreich lernt man noch 2000 Jahre altes römisches Recht. Und selbst damals ist es so, wer die Verantwortung hat über was, also wer die Macht über etwas hat, hat auch die Verantwortung. Ne? Und in der DSGVO sehen wir da schon sehr starke Verantwortungsshifting. Also dass die großen Konzerne die Verantwortung so weit wie möglich vertraglich abladen auf die KMUs, auf die Endanwender. Das ist ein Problem, ist in der DSGVO bisher nicht adressiert. Und ich glaube auch, weil die Frage zuerst von anderen Fraktionen aufkommen ist, was man bei der DSGVO teilweise noch machen könnte. Ich glaube, ein großer Teil wäre genau dieses Shifting zwischen Groß und Klein. Das war damals bewusst nicht gewollt. Die Industrie wollte ein One-Size-Fits-All. Und das trifft jetzt halt KMUs ganz besonders. Und da ist der Frust teilweise verständlich, weil als Betroffener ist mir ziemlich wurscht, ob ein kleines KMU seine Register genau führt auf Papier. Bei Großen würde ich mir teilweise mehr wünschen. Und da gibt es durchaus die Möglichkeit, auch die DSGVO noch, sagen wir mal, abzuändern oder eine sozusagen zweite Verordnung drunter zu machen, wo man gewisse Privilegierungen macht. Gibt es teilweise die Debatte, aber ist noch sehr am Anfang.
Vielen Dank. Dann würde ich als Letztes noch fragen wollen, wie kann denn innovative Datenpolitik sicherstellen, dass Einwilligungen, also zum Beispiel die klassischen Cookie-Banner, tatsächlich informiert getroffen werden und tatsächlich die Präferenz das Menschen widerspiegeln.
Das ist extrem interessant. Wir machen relativ viele Fälle dazu. Ganz kurz gesagt, man kann das statistisch errechnen. Wir wissen, dass 3 bis 10% der Leute zustimmen wollen und bei P oder K zum Beispiel 99,9% am Ende zustimmen. Das heißt, wir haben ein Interface, was, sagen wir mal, nordkoreanische Ergebnisse ergibt. Und dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das nicht freiwillig ist. Und das steht schon im Gesetz, müsste man nur anwenden, ist schon da. Ne?
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind am Ende unserer öffentlichen Anhörung und ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen, dass sie ihre Expertise hier eingebracht haben, dass sie Rede und Antwort gestanden haben und viele Fragen beantwortet haben, uns auch noch mal ein bisschen Input mitgegeben haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, die und natürlich denen auch an den Endgeräten, nicht nur hier im Saal, dass Sie Interesse gezeigt haben und natürlich auch der Technik, den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das alles so reibungslos gelaufen ist. Auch dem Sekretariat danke ich natürlich ganz herzlich. Und wir haben jetzt im Anschluss hier unsere nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Digitales. Die findet im Anschluss statt. Wir machen eine kurze Pause von maximal 5 Minuten. Wir haben später dann auch noch einen öffentlichen Tagesordnungspunkt, den vielleicht auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer noch interessieren könnte. Wir werden aber erst die nicht öffentlichen Tagesordnungspunkte abhandeln und dann die Türen wieder öffnen. Das wird wahrscheinlich so eine, na, je nachdem wie schnell es geht, 3/4 Stunde, 1 Stunde dauern. Draußen steht jedenfalls hoffentlich jetzt der Kaffeewagen. Das heißt, alle, die sich stärken wollen, können das tun. Natürlich für alle. Und ansonsten wünsche ich einen angenehmen Tag, einen schönen Abend und danke auch den Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung, habe ich noch gar nicht gemacht. Also vielen Dank fürs Kommen. Und dann noch einen schönen Tag. Tschüss.